dein Glück muss aus dir herauskommen, ne? Du musst unabhängig sein, mach dein Ding, geh deinen Weg und versuch dich nicht so sehr in die Hände von jemand anderem zu legen. Du musst für dich selber sorgen können, jeder ist seines Glückes Schmied.
Und das vergessen wir immer wieder, diese kulturellen Unterschiede und eben auch diese kulturellen Unterschiede, mit denen wir jetzt als diverser werdende Gesellschaft auch zu tun haben.
Gibt's eigentlich gar nicht mehr die Frage, ob da irgendeine Abhängigkeit, Co-Abhängigkeit oder Verbindung ist. Sie ist da, sie ist immer da und es ist auch immer diese Abhängigkeit da.
Aber wir halten nochmal fest, und das fand ich auch jetzt ganz gut, dass du es nochmal angesprochen hast, also Bindung ist nicht nice to have, sondern need to have, oder?
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Atze, hallo, guten Morgen.
Mein lieber Herr Leon, ist jetzt schon die erste Woche, wo man nicht mehr sagt, frohes neues Jahr, sondern einfach, na, auch hier.
Wobei, ich könnte es noch gebrauchen. Ich bin mental noch nicht mit dem Fuß in die Tür dieses Jahres 2024 gekommen.
Achso, merke ich. Da habe ich eine Frage zu deiner gefühlten Realität. Und zwar, denkst du nicht, dass in der ersten Woche, in Deutschland zumindest, wahrscheinlich sogar weltweit, gar nichts läuft? Es passiert ja nichts bis zum 6.7., ne?
Ja, absolut. Es gibt mehrere solche Phasen im Jahr. Rund um Ostern auch.
Genau.
Am allerkrassesten im Hochsommer.
Ja.
So, ne? Wo du dann denkst, ja, aber es haben irgendwie alle gleichzeitig, man dann doch frei. Oder es passiert zumindest
nichts. Es passiert nichts, ne? Und sei es nur gefühlt in Urlaub zu sein. Ende Juni stellen alle die Arbeit ein, auch wenn sie noch nicht im Urlaub sind, und fangen so meines Erachtens am 9. September wieder an.
Ja. Und eben am 9. Januar, also morgen.
Ja, genau, genau.
Wir gönnen uns ja auch noch ein bisschen Ferien, ihr Lieben alle da draußen. Wir haben heute für euch eine Folge ausgegraben, die war 2023, wenn wir das richtig interpretiert haben, eine der meistgehörten Folgen, also quasi eine absolute Lieblingsfolge von euch. Und wie sollte es anders sein? Es geht um das Thema Liebe.
Ja.
Ja, bevor wir da aber reinstarten, Atze, muss ich natürlich von dir, meinem geliebten Liebesfreund, wissen, was ist denn dein Gefühl heute? Meins ist also so ein bisschen noch nicht ganz angekommen.
Ach, ich fühle mich rundum wohl. Mir tut nur alles weh, weil ich gestern mit Sport angefangen bin. Und ich hätte nicht vorgestern viel nach Muskelaufbau googeln sollen, weil ich bin dann bei den ganz harten Bodybuildern gelandet. Auch Markus Rühl, der sagt, wichtig ist nur, das hilft, egal wie es schmeckt. Und das ist so ein Typ, der in seiner Hochphase...
Warte mal, der sagt wirklich, O-Ton, wichtig ist nur, das hilft, oder was?
Ja, er sagt noch viel schlimmere Sachen. Hat zum Beispiel ein Video dabei, wo er sagt, manchmal ist es schwer, morgens schon 3 Kilo Magerquark zu essen. Das muss natürlich gesüßt werden. Da haben wir hier so ein Süßungsmittel, Aspartan oder was weiß ich. Ist zwar krebserregend, aber ist doch egal. So Sachen sagt er. Naja, auf jeden Fall habe ich mich jetzt an den Schwergewichtsbodybuildern orientiert und dass man wirklich bis zum totalen Muskelversagen trainieren soll. Mhm. Das habe ich gestern versucht und kann mich heute auch kaum noch bewegen. War vielleicht jetzt schön nicht die beste Idee, direkt in den Profibereich einzusteigen.
Ja, wobei, ich mag ja Muskelkater als Gefühl total gerne.
Ich mag das Muskelkater-Gefühl auch, aber wenn es so ist, dass du, also mir, es war wie eine Grippe gestern Abend, ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. So habe ich mich verausgabt.
Zu viel.
So, und dann habe ich heute Morgen gegoogelt, welches Fitnesscenter für mich in Frage kommt, weil bei meinem Fitnesscenter da im Hotel, da komme ich jetzt langsam nicht mehr weiter. Also habe ich dir erzählt von dem Opa, der sich untenrum föhnt und so, wo auch das Schwimmbad ist. Auf die Geschichte wurde ich übrigens gestern im Fitnessraum angesprochen.
Ich will jetzt nicht, ich weiß nicht, ob ich jetzt langsam altersdement werde oder doch du schon. Das hast du mir noch nicht erzählt. Ich habe keinen Finger am Ohr.
Siehst du, so weit hast du mich schon, dass ich Stories lieber weglasse.
Dass du Angst hast,
Die aus
Atze, fühl dich frei. Es macht doch nichts. Dafür haben wir doch unsere kleine Geste.
So, und vor allen Dingen mehrfach gehört, es sitzt auch besser. Also, ich bin in so einem Hotel, wo ich ab und zu trainiere, hier in der Nähe meiner Wohnung. Und da bin ich meistens der Jüngste. Also die haben ein Schwimmbad, die haben so einen Fitnessraum und da sind auch durchaus Opas, die über 80 sind. Und da gibt es einen Opa, der ist so kreidebleich, RA 9000, polarweiß. Der war bestimmt seit 40 Jahren nicht mehr in der Sonne. Und ganz netter Kerl, auch sehr, ja, wenn er so angezogen ist, sehr stilvoll. Und weil er aber untenrum so mit dem Handtuch nicht mehr so richtig hinkommt, föhnt er sich immer den Sack trocken, um das mal einfach so wirklich zu sagen. Und da habe ich schon mal drüber berichtet und dann habe ich, aber letztens habe ich ihn wieder getroffen und er föhnte sich auch gerade wieder unten im sanitären Weichteilbereich und schaute mich dabei aber die ganze Zeit an während des Föhns und schaltete dann irgendwann ab und sagte, so typisch alter Mann, ja, das ist so alles was, ne? Ich glaube, bis abends zum Einschlafen habe ich gelacht. Herrlich.
Ist auch schön. Das ist ja auch wohlig warm dann und föhnen. Ach ja, gut, ja. Überall. Alle Ritzen müssen trocken werden.
Richtig. Ne? Also sämtliche Hautfalten verdienen Beachtung. Und das bringt mich zu einer Nachricht, die ich heute Morgen beim Frühstück gelesen habe. Und warte bis zur Frage, die ich dir dann stelle. Weil es geht mir nicht um die Sensation, obwohl es eine ist. Und zwar hat man einer Frau, einer 24-jährigen Frau, einen 32-Kilo-Tumor entfernt. In Deutschland, in Magdeburg. Ja, aus Angst vor einer Operation hatte eine Frau die Geschwulst in ihrem Unterleib lange verdrängt, bis sie nicht mehr zu ignorieren war. So, und jetzt, der Eingriff war erfolgreich. Sie konnte nach einer Woche auch schon wieder das Krankenhaus verlassen. 32 Kilo, das müsst ihr euch mal vorstellen, wie groß das ist. Ne?
Wahnsinn.
Kein bösartiges Schwür, ein gutartiges, aber immerhin. So 32 Kilo zu entfernen, das ist ja schon was. Aus dem Unterleib. So, warum hat die nicht vorher was gemacht? Weil sie Angst vor der Operation hatte, hat sie das verdrängt. Und wie kann man denn da hinkommen, dass man sowas verdrängt? Das will mir nicht in den Kopf.
Also das ist hochinteressant, weil ich immer wieder den Eindruck habe, dass wir doch in der Lage sind, auch die krassesten Sachen
offensichtlich
zu verdrängen.
Ja.
Ja, und vielleicht manchmal sogar die besonders. Also man könnte ja jetzt denken, ja gut, wenn es dann so schlimm ist, dann muss man ja was machen und dann kann man ja nicht mehr verdrängen. Und ich denke manchmal, vielleicht ist es genau andersrum, dass wir wirklich die Sachen, die besonders unangenehm sind, die besonders heftig sind, dass wir die nicht angehen. Dass wir da nicht,
ja,
weißt du, jetzt mal ganz anderer Bereich, aber in wie vielen Familien wird es so Themen geben, die dann nicht angesprochen werden? In wie vielen Liebesbeziehungen werden genau die größten Baustellen immer gemieden? Und dann wird sich eher tausendmal darüber gestritten oder diskutiert, wie man jetzt die Büsche im Garten jetzt im Frühjahr schneiden soll, als dass man sagt, ey, wir müssen eigentlich mal darüber reden, was hier wirklich im Argen ist. Und man kann ja jetzt auch sagen, ein Stück weit eine Fähigkeit des Menschen, da solche Themen auszublenden. Vielleicht liegt das daran, dass man früher an sowas einfach gestorben wäre. Da hätte man ja jetzt, weiß ich nicht, vor nicht allzu langer Zeit noch keine Operation durchführen können.
Ja, genau.
Man muss ja in der Menschheitsgeschichte gar nicht weit zurückgehen, bis man gesagt hätte, das wäre dein Todesurteil gewesen. Und dann in der Lage zu sein, trotzdem weiterzuleben, sowas auszublenden, vielleicht hat das einen großen Teil unserer Geschichte auch einen riesenhaften Vorteil dargestellt.
Ich glaube, das Thema müssen wir auch nochmal behandeln. Das war das Erste, was ich dabei gedacht habe, dass dieses Verdrängen von kleinen Sachen, von mittleren Sachen, aber auch von so großen Sachen. Es gibt ja auch Frauen, die eine Schwangerschaft verdrängen oder Männer, die ein totales Handicap völlig verdrängen. Obwohl es vielleicht leicht.
Ja, ich dachte gerade auch direkt an die Schwangerschaft. Ich habe das auch mitbekommen. Bei mir im Bekanntenkreis, die ganze Zeit nicht gemerkt, dann irgendwie ins Krankenhaus gekommen mit Verdacht auf Blinddarm oder so und zack, als Mutter wieder nach Hause. Und ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein, dass man das nicht alles in einen Topf schmeißt, man da immer, dann noch mit ein paar anderen zu unterhalten, dass du es halt immer mal wieder hörst, dass das vorkommt. Aber ja, klar, ich hab mich dann auch gefragt, wenn du ehrlich in deinen Körper reingehört hättest, wenn du einen direkten Bezug zu dem hättest, kann dir dann sowas nicht auffallen? Ist das überhaupt möglich? Scheinbar ja, es passiert ja Leuten und ich glaube, es wäre auch völlig falsch, jetzt da denen irgendwas Böswilliges zu unterstellen oder eine Ignoranz zu unterstellen. Sondern ich glaube einfach, dass es solche Momente gibt, wo du, ob das jetzt psychisch ist oder vielleicht auch in manchen Stellen physisch, wobei ich das eh ungerne trenne, so woanders bist, dass du selbst diese zentralen Punkte nicht wahrnimmst. Vielleicht auch nicht wahrnehmen kannst. Vielleicht muss man das auch noch dazu sagen.
Ja, aber finde ich nochmal interessant, dass wir das hier nochmal behandeln dieses Jahr. Weil wir sind ja doch alle große Verdränger, wie Herbert Grönemeyer schon singt. Ne? Der Mensch ist Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt.
Ich habe mal hier gerade unser kleines Biener, der Zeugwart unseres Teams, unsere Geplanung aufgemacht und tippe mal hierhin Verdrängung und mach nochmal Klammern, dass wir das Thema Tumor verdrängen da als Intro hatten. Ja, ist eine sehr, sehr spannende Frage.
Wie sieht's bei dir aus? Wie gehst du dieses Jahr? Sieht
alles gut aus.
Wann geht's wieder auf Tour?
Auf Tour geht's jetzt am 17. in Attendorn. Ich bin jetzt langsam auch in der luxuriösen Situation, die du schon im Herbst irgendwann hattest oder im späten Herbst, dass ich sagen kann, es ist eigentlich fast alles ausverkauft. Also wer jetzt noch kommen will, muss wirklich schnell sein. Das freut mich total. Ich habe unfassbar Bock. Ich mache jetzt gerade schon die vielen Veränderungen an, die ich jetzt noch so zusammengetragen habe. Das wird ja immer auch ein bisschen anders. Und so geht das jetzt los. Ne? Der Tourbus, den kehre ich gleich nochmal durch. Und nächste Woche,
ja,
ist doch nächste Woche. Oh Gott, nächste Woche geht es dann schon wieder ab. Ja, da freue ich mich total drauf. Habe dann aber,
ja,
jetzt wird es wieder hochwissenschaftlich hier in unserem kleinen Podcast, eine Studie gefunden von Forschenden der Leeds University in UK, die mich als alten, ja, ich habe ja eine ambivalente Beziehung zu den Lindor-Kugeln, aber doch als alten Schokoladenfan sehr, sehr hinterm Ofen hervorgeholt hat. Und zwar haben die eine künstliche Zunge konstruiert. Denn man denkt ja bei Lebensmitteln oft, es käme auf den Geschmack an. Und die sagen jetzt, Vorsicht, Vorsicht, liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks. Das können wir so nicht einfach stehen lassen. Und da gibt's wohl Journals, also das war mir gar nicht, weil ich in dem Bereich logischerweise sonst überhaupt nicht unterwegs bin, bekannt als Outlet, welche explizit mit solchen Sachen beschäftigen, also wo es explizit um sowas geht. Und zum Beispiel ist das jetzt das Journal ACS Applied Materials and Interfaces, also angewandte Materialien und Oberflächen oder Interfaces halt. Und die Studie hat den fetzigen Namen Insight into the Multiscale Lubrication Mechanism of Edible Phase Change Materials. Und was haben die gemacht und warum hat mich das interessiert? Die haben also eine künstliche Zunge gebaut, um zu explorieren, wie Schokolade von uns im Mund wahrgenommen wird.
Ja.
Und wie sich das vor allem über
verschiedene
Phasen ändert. So, und da hatten sie mich, ne? Ich merke schon, du bist auch angefixt.
Ja, total.
Da kann ich dich,
na, allein diese Diskussion, ob die Schokolade kalt oder warm sein muss, das spielt da.
Genau solche Sachen.
Ja, ja.
Wenn man jetzt so ein schönes Stück Schokolade sich gönnt, also ich meine jetzt nicht so dieses, kennst ja vielleicht auch, wenn man dann so einen richtigen Hype hat und dann ballert man sich so einen Kinderriegel innerhalb von Sekundenbruchteilen von vorne bis hinten rein und alle Milchkammern bricht man auf und dann hat man es gar nicht richtig wahrgenommen, sondern ich meine jetzt, du hast so ein schönes Stück Schokolade und gönnst dir das auch richtig.
Ja.
Was machst du? Dann beißt du da ja nicht rein und kaus und die ist weg, sondern wie würdest du vorgehen?
Auf die Zunge legen, da schmilzen lassen.
Ja.
Und in aller Ruhe, ja, mit allen Sinnen das begreifen, was da gerade vor sich geht.
Geil. Für mich auch so, man nimmt es in den Mund und dann drückt man es so ein bisschen an den Gaumen vielleicht.
Mhm. Ja, ja, gute Idee.
Ne? Mhm. Und guckt so, wie das dann anfängt, sich so aufzulösen. So, und jetzt habe ich mich ja immer gefragt, ob die da Heroin mit in diese Lindor-Kugeln packen. Und hier kriege ich jetzt die Antwort. Es ist scheinbar gar nicht so sehr der Geschmack der Schokolade, der hier entscheidet, sondern das Fühlen. Also wie fühlt sich das an? Und jetzt haben die hier verschiedene Phasen unterschieden. Also du nimmst jetzt dieses Stück Schokolade, beißt da rein, das wäre quasi Phase 1, dann ist die hart. Dann fängt die an, so langsam zu schmilzen, weicher zu werden in deinem Mund. Und in Phase 3 ist es eigentlich ein Mix aus diesem Schokoladenmaterial und sehr viel von deinem Speichel. Oh. Das sind die unterschiedlichen Phasen, die sie sich angeguckt haben und haben jetzt gesagt, normalerweise passiert dieser Prozess im echten Mund innerhalb von wenigen Sekunden. Das wollten wir besser verstehen. Und einer der Forschenden davon hat Science Friday ein Interview gegeben, wo ich sehr schön mal so nachvollziehen konnte, was da eigentlich abging. Also die haben jetzt versucht, diesen Prozess zu zerlegen, haben diese künstliche Zunge gebaut. Das sah ein bisschen unromantisch aus. Das scheint mir irgendwie so Metallapparate zu sein, wo man dann Schokolade dran lang reibt und guckt, was da so passiert.
Mhm.
Und was die gemacht haben, ist also, die haben dunkle Schokolade genommen, ja, mit verschiedenen Fettanteilen. So, und dann haben die an ihrer künstlichen Zunge gerieben und geguckt, was jetzt passiert. Und der sagt, was besonders interessant war, wenn du die Schokolade in den Mund nimmst, dann ist das der erste Schritt. Und hier entscheidet jetzt der Kalorienanteil am allermeisten.
Ach.
Also es gibt hier einen Riesenunterschied im Bereich der Reibung zwischen 70% Fettschokolade und 90% Fettschokolade. Da hätte ich im Laden niemals drüber nachgedacht, dass der Fettanteil den Unterschied macht. Und in dem Moment, wo du jetzt anfängst, diese Schokolade in deinem Mund zu reiben, da gewinnt mehr Fett. Aber wenn die anfängt zu schmilzen und vor allem, wenn wir dann in dieser letzten Phase sind, wo das so richtig ein Mix zwischen geschmolzener Schokolade und deinem sabberigen Speichel ist, dann ist es vielmehr der Speichel, der hier das Game entscheidet und gar nicht mehr so sehr der Fettanteil. Jetzt muss ich kurz hier erklären, die Bauern kommen. Hier, falls du das Gehupe hörst im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es hört. Die Bauernproteste rollen in Münster ein. Das ist
ja Beweis, wie aktuell wir sind.
Ja. So, das heißt, jetzt ist es im Prinzip so, dass dieses Fett tatsächlich dieses Gefühl am Anfang bestimmt und dann immer weniger entscheidet im Laufe dieser drei Phasen. Ja, also wenn du jetzt deine Schokolade optimieren möchtest, fragt dann hier die Interviewerin, sollte ich dann das Fett quasi draußen rumpacken oder viel Fett draußen rumpacken? Antwort des Forschers, im Grunde ja. So, und das fand ich total geil, weil jetzt stelle ich mir vor, wie die da bei Lind sitzen ja. Und im Zweifel noch viel mehr Kapazitäten haben als hier so ein armes Forschungsteam.
Als wäre es nicht schon schlimm genug.
Ja, genau. Und sich dann noch überlegen, ey, wie kriegen wir das hin? Weil diese Lindor-Kugel, wenn du die ist ja, wenn du den äußeren Mantel kaputt gemacht hast, das da drinnen, das schmilzt ja noch viel schneller. So, und da denke ich mir einfach, da werden so schlaue Köpfe hintergesessen haben. Ich fand das hochinteressant zu hören, dass es da so unterschiedliche Phasen gibt. In meinem Kopf ist jetzt ganz klar, so für den ersten Biss hole ich mir 90%ige Fettschokolade, aber um mein Uhu-Ziel zu erreichen, werde ich dann nach einmaligem Draufbeißen die ausspucken und dann schön vorgewärmte 70% Fettschokolade, die mich weniger dick macht, mit meinem Speichel vermengen lassen, weil da ist der Fettanteil ja dann eh egal.
Dazu zwei abschließende Fragen. Ich bin ja noch kein Lindornist, das heißt, ich habe zumindest nicht bewusst schon mal eine Lindor-Kugel gegessen.
Echt nicht? Nee.
Würdest du sagen, ich sollte da mal mit anfangen?
Nee, nein.
Okay, nein. Du betrachtest mein gesamtes Leben und möchtest, dass ich gesund bleibe. Ne?
Ja, richtig.
Und B,
richtig.
Wenn es doch vergleichbar mit Crack oder Heroin ist, du weißt jetzt schon, was kommt, ne?
Kann
ich denn nicht direkt Crack rauchen?
Doch, würde ich dann auch eher zu raten. Also absolut hier psychologisch freigegeben. Fang bloß nicht mit diesen Lindor-Kugeln an. Das ist aus meiner Sicht eine total unterschätzte und ganz, ganz schlimme Droge. Ja. Vor allem, weil man auch nicht eins essen kann. Dafür hasse ich die mit am allermeisten. Du denkst, du isst eine, weil das ja wie so eine Praline ist. Und das ist auch viel größer als eine Praline. Aber dann hast du so schnell vier von diesen Scheißpapierchen da liegen und fühlst dich so schlecht und denkst schon wieder, ach, die Waage wartet. Naja. So viel dazu, Arzt.
Ach ja, das ist Psychologie. Das ist auch Liebe zur Schokolade. Vielleicht eine Abhängigkeit, eine Sucht.
Ja,
Wie schnell kann die Liebe, auch die zwischenmenschliche, auch zur Sucht werden? Und trotzdem ist sie das Schönste auf der Welt und gleichzeitig auch das Schlimmste auf der Welt.
Und ein unglaublich schwieriges und spannendes Gefühl, weshalb wir hier auch 2024, nachdem es unser Podcast jetzt ein paar Jahre gibt, unbedingt wieder der Liebe Folgen widmen werden. Jetzt, ihr Lieben allen da draußen, für euch, ihr lieben Liebenden, eine neue Folge, beziehungsweise eine neue alte Folge, die ihr sehr, sehr, sehr gemocht habt, warum wir lieben, wie wir lieben. Wir wünschen ganz viel Spaß, senden Herzen und ab nächster Woche sind wir wieder in der normalen Länge hier mit ganz frischen neuen Folgen für euch am Start. Bis dahin, Küsse gehen raus und danke übrigens für die vielen, vielen Vorschläge, die schon gekommen sind zu potenziellen Community-Namen hier für uns. Wir wollen sie noch nicht verraten, würde ich sagen, sondern nächste Woche gucken wir uns das mal an, ob das
da widmen
schon
wir uns,
in eine gute Richtung geht.
Ob wir da was finden. Ne?
Wer noch nichts geschickt hat, ihr seid aber unbedingt noch eingeladen. Die Wahllokale sind noch offen, weil, also das will ich schon verraten, bisher die Vorschläge sind schwierig. So.
Ja, genau.
Ich habe bei keinem gedacht, Mensch.
Das stimmt. Die meisten sind von uns beeinflusst mit Horke und Fühlen. Vielleicht setzt ihr noch mal ganz neu an. Ne, nimmt etwas mehr Abstand und vielleicht ist ja was dabei.
Geht mal raus dabei, esst eine Lindor-Kugel. Viel Spaß jetzt mit der Liebe, Atze. Bis
nächste Woche, mein Lieber. Guten Morgen, Leon. Ein Festtag für
Atze.
Mich. Ein Festtag.
Wieso das?
Ja, weil wir uns heute sehen.
endlich wieder. Ey, wir haben uns ein paar Wochen nicht gesehen.
Ja, wir nehmen gerade über Kabel auf, aber heute sehen wir uns beim Kölner Treff bei Bettina Böttinger in Köln.
Das wird ein Fest.
Da braucht's erst eine Talkshow, bevor wir uns mal wiedersehen.
wir haben ja letztens schon geschrieben, dass wir dringend wieder diesen Sofatanz bei dir veranstalten müssen, wie beim letzten Mal, als du die ein, zwei Flaschen Champagner noch aus deinem Kühlschrank kramen konntest. Aber ich muss gestehen, es ist ganz gut, dass wir uns aktuell nicht sehen, weil du würdest dich, glaube ich, durchgehend über mich lustig machen. Ich bin seit meinem kleinen Skiurlaub ein wandelnder Dad-Joke. Ich kann wirklich keine Bewegung mehr machen, ohne diese Hilfsstütze auf dem Oberschenkel beim Aufstehen. Ohne diesen geraden Rücken beim Runterbeugen.
Ja.
Mir geht's ganz mies, was den Körper angeht. Ich war das nicht gewohnt, den ganzen Tag da auf diesem Brett geschnallt durch den Schnee zu hacken.
Hat dich das erschöpft oder warum stützt du dich jetzt neuerdings überall ab?
Drin. tief in mir drin ist man, bin ich erschöpft. Ich lag um 19.30 Uhr lag ich im Bett, habe ich mich schlecht gefühlt, dachte, wie kann man jetzt um 19.30 Uhr pennen?
Ja.
Aber ich konnte das sehr, sehr gut. Dann auch die ganze Nacht durch. 7.30 Uhr erster Skibus hin. Um 17 Uhr den letzten zurück. Und dann, das war einfach, am letzten Tag war ich im Eimer. Komplett im Eimer.
Ja, ist das denn
aber
nicht gut?
Aber auf so eine schöne Weise. Also ja, es ist gut, es ist gut. Die Konsequenz nur, dass ich jetzt rumlaufe wie so ein Dad.
Das ist doch Erholung pur. Hast du Après-Ski gemacht?
Ich muss gestehen, irgendwie hatte ich dieses Jahr nicht so den Zugang.
Das ist doch gut.
Aber ich habe viele, viele interessante Beobachtungen gemacht. Das ist also im Après-Ski ist alles noch egal.
Ja.
Puff Mama Laila auf Lautstärke 1000. Dazu zwei, drei tanzende Stripperinnen auf irgendwelchen Bierbänken. Und dann saufen alle Flying Hirsch. Und ich kenne das, aber ich hatte das nicht mehr so vor Augen. Und ich habe bei jedem einzelnen Flying Hirsch gedacht, du kennst ja meine Ekelprobleme. Wer hat diese kleine Jägermeisterflasche, die jetzt schon im Red Bull steht,
stimmt,
in dem anderen
stimmt.
größeren Glas, wer hat die schon in der Hand gehabt? Weißt du, normalerweise in der Gastronomie alles so, dass das alles darauf ausgelegt von den Prozessen, dass du nichts in der Hand hattest, was dann im Mund des Gastes landet.
Ja.
Aber diese Flasche hast du in der Hand gehabt, die wirkt in den Red Bull rein und dann schüttet, fuck, und ich war nicht im Modus. Ich stand da so und war nicht im Après-Ski-Modus, nein. War aber auch nicht schlecht, tatsächlich.
Aber du warst in Österreich, oder?
Österreich, ja, Meierhofen, da
ja,
die Ecke.
Ganz Österreich ist ganz eine kleines. Eckbank, die bestehen nur aus Gastronomie. Das heißt, ein Österreicher kommt schon mit antiseptischen Händen zur Welt. Also da kann dir nichts passieren.
Meinst du, ich hätte ein paar Flying Hirsch tanken können?
Ja, ja, natürlich musst du auf dich aufpassen. Und ich bin auch beruhigt, dass du um 7:30 abends schon im Bett liegst, weil du bist ja mittlerweile systemrelevant. Ähnlich wie der Bundeskanzler und Lothar Wieler, der jetzt leider beim aufhört in seinem Amt. Aber das sind natürlich Informationen, auf die wir lange gewartet haben, ne?
Welche?
Ja, mit dem Flying Hirsch und so.
Ja, natürlich.
Also,
natürlich.
Mach die noch menschlicher.
Abgesehen davon kann ich wenig erzählen, weil wir sind wirklich den ganzen Tag Ski gefahren.
Ja.
Germknödel, Kaiserschmarrn, wobei Germknödel habe ich diesmal ausgelassen. Kaiserschmarrn, hier so Spinatknödel auf der Hütte, alles was dazugehört. Dann die ganzen österreichischen Klassiker immer vertankt. Käsespätzle. Oh, und es war so.
Es schmeckt alles gut und kannst ja auch direkt auf die Hüfte tacken.
Ja,
Hammer.
Ja.
Aber Österreich, ja. Wie ich schon sagte, Österreich ist eine Eckbank und so ist es nun mal. Aber ich glaube, ich kann noch einen kleinen drauflegen. Ich habe eine Einladung zu einem runden Geburtstag nach Monaco. Ein Freund von mir hat einen runden Geburtstag und feiert eben in Monaco und hat dann geschrieben, dass er Hotel und so geht alles auf ihn.
Nobel.
Und er möchte auf Geschenke verzichten und stattdessen spenden. Bis hierhin alles gut, ne?
Ja.
Aber spenden für den Jugendjachtclub Monaco. Ich habe das gestern gesehen, das Schreiben, und habe mich echt nicht wieder eingekriegt. Du denkst, so liest erst so Spenden und denkst, oh, das ist nobel. Und dann kennt man ihn ja selber, wenn man Spenden liest,
wie viel Geld?
Die 10 wichtigsten Sachen dieser Welt so durch die Großhirnrinde.
Ja,
aber Jugendjachtclub Monaco wäre auch ich als Komiker nicht drauf gekommen.
Und wie viel Kohle gibt's dann? Ich finde immer so, gab ja früher in der Schule gibt's ja immer so diese Diskussion. Es gibt ja dann immer Gruppengeschenke und dann so die Frage, ja, wie viel ist das jetzt? Und bei uns war es früher immer so 10 Euro oder vielleicht mal 15.
Ja.
Und dann wie viel legst du da jetzt rein? Dann sitzt du da, ja, Jugendjachtclub Monaco, wie viel könnten die gebrauchen? Das ist geil.
Ja, das ist
sehr
geil.
Schön.
Ja, vor allen Dingen, allein das Wort Monaco lässt es ja nach oben schnell in die Summe. Wenn es jetzt, sagen wir mal, Yachtclub Norderney gewesen wäre, hätte man gedacht, naja komm, hier 20 Euro sind sie mir wert, die Jugendsegler.
Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön.
Aber da kommst du ja, glaube ich, unter 200 Euro nicht weg.
Ne? Ja, ach so, Geld, so dann, ist das dann auch noch, weiß man nachher, wer wie viel gegeben hat?
Also er hat dazu geschrieben, dass um 17 Uhr, dass er dann quasi rumgeht. Das heißt, der Meister beobachtet selber, wie viel gegeben wird. Das halte ich für einen ganz guten Move. Fände es natürlich noch besser, wenn es für einen anderen Jugendclub gewesen wäre. Ausgerechnet Monaco, ey, das ist so verrückt. Aber warst du schon mal in Monaco?
Nee.
Das ist ja pures Klischee, also gelebtes Klischee auch. Es ist 1:1, so mindestens, wenn nicht 1:1,2. da mangelt es an nichts. Die Laune ist extrem gut, weil alle sind, glaube ich, den ganzen Tag am Feiern und shoppen. Und ich muss zugeben, dass ich mich tatsächlich sehr darauf freue. Das wird eine lustige Veranstaltung.
Ich finde halt sowas immer nicht schön. Ich war mal in Cannes.
Ja, schön ist es nicht.
Irgendwie mit so einem Interrail-Ticket als 16-Jähriger und ich fand es erschreckend hässlich.
Ja, das ist natürlich in Monaco noch mehr, weil es sieht aus wie Berlin-Hellersdorf am Wasser, aber immerhin am Wasser.
Ich war auf meinem Rückweg im deutschen Monaco in München.
Ja, das ist ja das italienische Wort für München, ist ja Monaco.
Bis heute fühle ich mich schlecht, weil du mir das bei unserer großen Quizshow, bei unserem großen Quizshow-Auftritt bei Sabine Heinrich, glaube ich, zugerufen hast aus dem Hintergrund und ich das gehört habe und als Lösung rausgebrüllt habe gegen Pina Atalaya, glaube ich, im Finale. Und es nicht selber wusste und damit quasi geschummelt habe, was ich hier gerne zugebe, weil wir haben ja am Ende dank mir leider dann doch verloren.
Ja, aber gegen eine Journalisten in Sachen Allgemeinbildung ist nicht ehrenrührig, weil das ist ja deren Hauptberuf sozusagen.
Ja, nicht verwunden habe ich allerdings noch meinen Besuch im deutschen Monaco dann entsprechend. Wir waren am letzten Tag noch fahren, ja. Skifahren und sind dann zurückgekommen und ich hatte dann, du bist ja, das saugt dich ja aus und du kannst ja gefühlt dann 17.000 Kalorien über Käsespätzle nicht reindampfen und abends hast ja nochmal Hunger. Ja. Dann kamen wir in München an und ich sagte schon so, wir waren mit Freunden verabredet zum Abendessen. Ich sagte schon so, ich werde unsympathisch viel bestellen müssen. Und dann kamen wir in dieses wir gehen hier asiatisch essen. Dann dachte ich, ah super, ich gehe in Berlin sehr, sehr gerne, sehr oft so Wok essen, ne? Für 6,50 Euro und dann, oder so ein Curry, so ein geiles Thai-Curry. Auf sowas hatte ich mich dann tierisch gefreut, dachte, ja, bestelle ich mir zweimal 6,50, 13 Euro, komm dann da rein und dann kam noch so eine Dreiviertelstunde, die man uns einfach sitzen ließ, irgendwann eine dermaßen, wie soll ich sagen, eine Kellnerin, die dir zu verstehen, ich glaube, es war auch eine Chefkellnerin, die dir zu verstehen gab, du bist der absolute, weil du jetzt nicht hier so aufgestylt bist wie die restliche Münchner Schickeria, fiel ich da schon negativ auf, also ich war in ihren Augen offenbar absolute letzte Dreck. Sie erklärte mir dann auf der Karte, ich solle bitte mindestens 3 Gerichte bestellen, weil es eine asiatische Tapas-Bar ist und bei Tapas werde ich ja immer schon allergisch, weil ich habe das Gefühl, du kriegst viel zu kleine Portionen für viel zu viel Geld verkauft. Dann habe ich 3 solcher Tapas bestellt, also ich weiß nicht mehr, vegetarische Ente, gebratener Reis, dachte ich so, oh, der sieht hier schon teuer und nach wenig aus, dann muss ich stopfen. Und das dritte waren irgendwie Frühlingsrollen, vegetarisch. Und das war alles so für 9 bis 16 Euro Tapas. Dann kam das und dann lagen auf diesem Teller ungelogen so 2,5 Frühlingsröllchen, kleiner als die Kuppe meines kleinen Fingers. Und ich guckte so in die Runde und habe mich so mich dann so zufrieden gefühlt, als der Rest auch signalisiert, das wird nicht reichen. Dann haben wir dafür 250 Euro in diesem Restaurant gegessen. Das war wirklich eine Katastrophe und sind danach in eine Pommesbude gegangen, haben für 3,50 Euro Pommes nachgetankt. Die war besser. Die war sehr schnell fertig, die war sehr sympathisch serviert und die hat nichts gekostet. Also war meine München-Experience.
Blankes Entsetzen. Ja, du liebst ja große Portionen.
Ich brauche sie.
Ja. Du bist ja auch eine Nummer größer.
Streng genommen.
Du bist streng genommen sogar 2 Nummern größer als ich. Insofern kann ich das ja verstehen. Ach, ich finde das gut, dass du dir solche Sachen im Moment noch antust, bevor der Riesenstress jetzt wieder losgeht.
Ja, tiefenentspannt tatsächlich. Also ein bisschen gestresst bin ich heute den Tag gestartet. Ich bin mal bei meinen Eltern zu Hause, sitze hier auch in meinem alten Kinderzimmer.
Ja.
Und wir nehmen ja heute relativ früh auf, weil wir ja gleich zusammen nach Köln jückeln zur Bettina. Und das Thema heute, also das Thema, was wir gleich haben, das treibt mich unfassbar um. Ich habe sehr, sehr viel Aufwand ins Dossier gesteckt und in die Recherche und wenn das der Fall ist, was oft der Fall ist, dann ist das kurz vor knapp noch nicht ganz fertig. Und so bin ich heute Morgen zum ersten Mal wieder so ein bisschen aus der Vollentspannung des Skiurlaubs geholt worden, aber entsprechend jetzt auch sowas von startklar und hab wirklich, wirklich Bock auf das, was wir hier gleich beackern.
Ja, das ist ein Thema, das hat uns gestern beim Abendspaziergang schon beschäftigt. Welcher Beziehungstyp bist du? Es geht um Bindung. Und klar, es kam, was kommen musste. Meine Freundin fragt mich direkt, was bist du denn für ein Beziehungstyp?
Und?
Ich habe mit Kuschelbär geantwortet.
Oh Gott. habt ihr so Spitznamen?
Ja, die Spitznamen sind wirklich hier nicht zu gebrauchen öffentlich.
Ja.
Ich habe dann noch ich habe sie sehr zum Lachen gebracht, weil ich gesagt habe, wenn Leon dann so sehr wissenschaftlich mal wieder um die Ecke kommt, was ja für mich auch super interessant ist, ne, weil das ist ja auch unser Verhältnis hier, dass du mir mehr oder weniger das wissenschaftlich erklärst und ich das so, sag mal, für den Bürgersteig übersetze. Und da habe ich gesagt, na, dann bleibe ich einfach bei Kuschelbär. Selbst wenn du, wenn du 15 Minuten Studien zitierst und du sagst, und was denkst du jetzt? Dann sage ich immer noch, ja, Kuschelbär.
Aber ganz kurz, hat sie dir das denn auch durchgehen lassen?
Sie hat das erstmal durchgehen lassen und wollte natürlich mehr wissen. Und dann habe ich gesagt, dann warte doch, du blöder Sauhund, bis wir nachher... bis wir nachher aufgenommen haben. Dann werde ich dir das berichten. Außerdem kannst du die Folge ja auch hören.
Ach so, ja, das ist eine gute Idee. Okay, dann können wir ja voll reingehen, weil mich kribbelt's hier schon. Ja, und wir wollen heute also das Thema klären, welcher Bindungstyp sind wir, und müssen dafür eine ganze Reihe von unglaublich spannenden Theorien aus der Psychologie mitnehmen, beziehungsweise Gedanken aus der Psychologie. Vor allem wird es um eine Theorie gehen. Erstmal aber so diese Grundidee, mit der wir starten. Wenn wir als Mensch durch die Welt gehen, gibt es natürlich bestimmte Dinge in unserem Hirn, die sind noch nicht fertig, wenn wir geboren werden. Der Mensch ist unglaublich unfertig. Das haben wir schon öfter beleuchtet und daraus auch schon abgeleitet. Das heißt, wenn du so unfertig auf die Welt kommst, musst du noch unfassbar viel lernen, man muss dir unfassbar viel beibringen. Dein Hirn wird geformt, passt nicht ganz, finde ich, sondern es ist eher so, dass in diesen riesenhaften Synapsen-Urwald in deinem Kopf Wege geschlagen werden, Muster entstehen. Und ein Punkt dabei ist natürlich auch das Thema Beziehungen. So, und die Idee ist jetzt, dass das, was ich in meiner Kindheit in meinen Synapsen-Dschungel geschlagen bekomme, als Trampelfade, ja, als Muster, als Verhaltensweisen, dass das etwas ist, was Jahrzehnte später noch in meinem Erwachsenenleben meinen Bindungsstil, die Art und Weise, wie ich mit anderen Personen, wir werden heute vor allem über die romantische Liebe sprechen, ja, wie ich mit anderen Personen in Verbindung trete, dass das dadurch mitbestimmt wird.
Spricht denn auch der Psychologe davon Prägung?
Ja, diese Termini, da kann man sich oft drüber streiten, genau, aber das wär durchaus denkbar.
Ja, okay.
Es gibt noch das Wort Schemata, ne, was so, das hatten wir ja auch letztens hier, was quasi so ein Zusammenschluss wäre von emotionalen Reaktionen, von Erinnerungen, die aufploppen, die einfach aktiviert werden können, beziehungsweise von uns aktiviert werden, wenn bestimmte Trigger gesetzt werden. Aber ich glaube, erstmal zu überlegen, ich lerne in der Kindheit bestimmte Dinge übers Menschsein, die später noch in meinem Erwachsenenleben wirken.
Ja.
Das ist ein wichtiger Ausgangspunkt für heute. Und es gibt jetzt einen Mann, der...
Ja, ja? Lass mich ganz kurz nochmal zwischenfragen, weil ich glaube, das ist heute elementar, dass wir das setzen. Dass uns allen klar ist, dass was wir heute sind, wie wir uns verhalten, eben auch in Beziehungshinsicht, dass das alles eben auch darauf fußt, wie wir geprägt sind, wie wir mit welchen Mustern wir durchs Leben schreiten, oder?
Ja, ich wollte dachte ich schon, jetzt muss ich hier reingrätschen, weil du sagtest, dass das alles, und da dachte ich, Vorsicht, werden wir gleich auch hören, ne? Ganz so einfach ist es nämlich nicht, und auch diese okay. Idee, ja, in deiner ja. Kindheit wird alles festgelegt und dann ist am Ende, bist du so, wie du bist. Das ist falsch, das ist so nicht haltbar.
Okay, gut.
Aber dann hast du ja gesagt, es fußt darauf, und dann fand ich es doch wieder okay, weil natürlich wird schon auch ein Fundament angelegt, aber dass das dann am Ende in Stein gemeißelt ist und so bleiben muss, das stimmt nicht. Klären wir aber gleich. Also erstmal hast du vollkommen recht, wenn du sagst, bestimmte Dinge in unserer Kindheit lernen wir, prägen uns, sind Erfahrungen, die wir machen, die nachhallen können, auch wenn wir noch viel älter sind. Das ist eine wichtige Grundannahme der Psychologie.
Okay, gut. Leon,
Atze,
weißt du, was richtig super ist an diesem kleinen Minicomputer, den wir überall mit hinnehmen?
Ich denke mal, mein kleiner Boomer-Freund meint das Handy.
Ja, klar, ist doch klar. Wie der Name schon sagt, auf dem Smartphone haben wir auch immer super viel Wissen dabei. Und im besten Fall kriegen wir das auch noch in unseren Kopf.
Yes, ich finde tatsächlich, also man kann viel über Smartphone schimpfen, aber es gibt ja durchaus Apps, die was bringen, die einen vorwärts bringen, die einem Wissen vermitteln. Bubble zum Beispiel, haben wir euch hier schon mal vorgestellt. Das ist die Sprachlern-App, nicht nur preisgekrönt, sondern eine, wo das Sprachenlernen auch echt Spaß macht.
Ja, bei Bubble lernt man Dialoge, die man direkt gebrauchen kann. Auf 14 Sprachen in 10 bis 15-minütigen Lektionen. Das Sprachenlernen easy in den Alltag zu integrieren. Auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn, in der Mittagspause, am Flughafen oder sogar im Hop-on-Hop-off-Bus.
Und was du das letzte Mal im Hop-on-Hop-off, egal, wo du das machst, ist im Prinzip wirklich egal. Das ist nämlich genau die Idee von Bubble. Du kannst ganz verschiedene Lernmethoden anwenden. Du kannst übrigens auch Podcasts, falls ihr das wie hier mögt, anhören. Es gibt Spiele zum Sprachenlernen, die man dafür nutzen kann. Und wirst wirklich im Prinzip immer wieder durch diese App daran erinnert, dass man auch dranbleibt, dass das funktioniert am Ende.
Ja, vielleicht gibt es ja sogar bald eine Lektion mit psychologischen Begriffen. Ey, dann machen wir bald die nächste Folge auf Italienisch.
Wir drehen das um. Leute, probiert das mal aus. Babbel macht wirklich Spaß, wenn ihr eine Sprache lernen wollt, wenn euch das reizt. Dann geht ihr einfach auf babbel.com/audio. Der Link ist immer auch in den Shownotes. Babbel.com/audio und gebt unseren Code ein. Viel. F-E-E-L. Und dann kriegt ihr ein ganzes Jahr Babbel, aber für den halben Preis. Das Angebot ist gültig bis zum 31. Mai. Also los, zuschlagen, Babbel holen. Viel ist der Code.
Alle Infos findet ihr natürlich nochmal im Linktree in der folgenden Beschreibung.
Ja, das fand ich jetzt wichtig, das nochmal eben zu klären.
Ja, total. Ja. Total. Und ich glaube, wir rollen das Feld heute von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Sichtweisen auf und werden uns jetzt auch dem, was wir gerade angeschnitten haben, gleich noch in aller Tiefe widmen. Aber erstmal wollte ich dir einen Begriff reingeben, den ich sehr, sehr schön fand. Und zwar habe ich mit dem Psychiater und Neurowissenschaftler Amir Levine gesprochen von der Columbia University.
Ja.
Der hat ein Buch geschrieben, was heute immer wieder eine Rolle spielen wird. Und zwar, warum wir uns immer in den Falschen verlieben.
Ja, ja.
Was ja schon mal eine total spannende These aufmacht. Das ist eben ein Wissenschaftler, der sich mit Bindung beschäftigt. Und der hat einen Begriff, der mich total abgeholt hat. Und zwar, ich sag's mal einmal auf Englisch, wenn man da tiefer einsteigen möchte, den Codependency Myth, den Co-Abhängigkeits-Mythos.
Ja,
okay. Ja. Hast du das schon mal gehört?
Ja,
so?
ja, natürlich in verschiedenen Zusammenhängen, speziell eben auch bei Alkoholismus, aber eben auch gerade in Beziehungen.
Okay, ja, dann weiß ich nicht, ob das jetzt neu für dich ist. Ich fand das ganz spannend, das nochmal aufzugreifen. Und zwar, dass oft uns so der Ratschlag gegeben wird in dieser heutigen Welt, dein Glück muss aus dir herauskommen.
Ja, ne? Ja.
Du musst unabhängig sein. Mach dein Ding, geh deinen Weg und versuch dich nicht so sehr in die Hände von jemand anderem zu legen. Du musst für dich selber sorgen können. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das sind alles so Begriffe, die wir kennen.
Ja.
Und in dem Moment, wo du jetzt das Gefühl hast oder das auch auslebst, dass du abhängig bist von einer anderen Person, von deiner Partnerin, von deinem Partner und merkst, boah, ich weiß es nicht, ich bin so richtig verstrickt mit der und wir haben vielleicht nicht mehr so klare Grenzen voneinander. Dann würde man, zumindest viele Leute denken das vielleicht, sagen, oh, das ist aber echt schlecht, ne? Ihr habt irgendwie so eine Co-Abhängigkeit und der eine hängt vom anderen ab und umgekehrt.
Ja, so eine Symbiose auch.
Eine Symbiose, vielleicht Symbiose klingt ja schon fast wieder positiv, wenn wir jetzt erstmal bei dem Negativen bleiben, dann finde ich, müsste das so in die Richtung gehen,
ja.
du kannst gar nicht ohne den anderen oder du hast keine eigene Meinung mehr und so weiter und so fort und da musst du klare Grenzen ziehen, was wir hier auch letzte Woche hatten.
Mhm.
Jetzt schlägt dieser Amir Levine als Bindungsforscher aber vor, dass wir das mal anders sehen und sagen, hey, wir haben ganz, ganz viele Untersuchungen und eine habe ich mal rausgepickt, die zeigen, diese Idee, dass der Mensch unabhängig sein muss, dass der für sich als Individuum stehen muss, losgelöst von anderen, bloß nicht in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis, die ist nicht haltbar oder da spricht ganz, ganz viel gegen. Zumindest ist sie nicht so radikal.
Das ist interessant. Das widerspricht ja genau dem Trend.
Das dachte ich nämlich,
Hammer.
Wir haben hier schon auch immer wieder gesagt, diese individualistische Gesellschaft, jeder für sich und du machst dein Ding, ne? Das ist so ein bisschen das Credo unserer Zeit, wenn wir uns die Natur des Menschen angucken.
Ja, und das ist ja auch so das, was zumindest an Überschriften benutzt wird, von wenn Paartherapeuten zitiert werden und interviewt werden, es begegnen sich zwei unabhängige Menschen und Augenhöhe, Respekt und kann sich nur dann ergeben, wenn jeder unabhängig ist. Finde ich sau interessant, super.
Genau, weil jetzt kommen nämlich die Untersuchungen, die zeigen, hey, Moment mal, zwei Menschen, die eine Beziehung eingehen, die bilden auch eine physiologische Einheit. Also auch die Körper, selbst die Körper fangen an, sich zu verbinden. Also es gibt da Untersuchungen, die deuten darauf hin, dass es dann plötzlich Zusammenhänge im Blutdruck gibt.
Ja.
Ne? Dein Partner reguliert deinen Herzschlag mit, die Partnerin deine Atmung, der Hormonspiegel. Und James Cone hat dazu eine Untersuchung durchgeführt, die ich total mag. In dem Fall waren es jetzt verheiratete Frauen. Es ist leider oft so, dass das sehr heteronormativ ist in der Wissenschaft,
das haben wir
hier schon mal gesagt. Jetzt werden verheiratete Frauen in den Hirnscanner geschoben und dann wird im Prinzip eine Stresssituation simuliert, indem man denen sagt, ja, ihr kriegt hier gleich einen Stromschlag.
Ja.
Ja, und das wird schon wehtun. So, jetzt kann man sich vorstellen, ich lag gerade kürzlich noch in dem Hirnscanner, ist schon sowieso nicht besonders angenehm. Wenn man dir jetzt noch sagt, ey, da du kriegst gleich einen Stromschlag, dass das Stress macht, kann man sich vorstellen. Ja. Und jetzt gucken die sich das Hirn dieser Frauen an und stellen fest, ja, normalerweise würde jetzt der Hypothalamus in dieser stressigen Bedingung wirklich auffallen, der würde sehr aktiviert sein. Und genau das sieht man auch in dem Experiment mit den Frauen. Mhm. Jetzt kommt eine neue Bedingung. Und zwar dürfen die Frauen jetzt die Hand einer Person halten, während sie auf diesen Stromschock warten.
Ah, okay. So, ja. Ne?
Kann man sich, ich weiß noch, als wenn ich als Kind bei beim Zahnarzt in Solingen bzw. in Hahn war, ich hab da so gehasst und meine Mutter hat da meine Hand gehalten.
Ja.
Und jetzt passiert auch genau das, was man hier erwartet, obwohl das eine fremde Person ist, die deine Hand hält. Diese Aktivierung im Hypothalamus, die ist schon mal etwas geringer. Jetzt kommt der letzte.
Das kann man direkt sehen, ganz deutlich.
Das kann man scheinbar direkt sehen.
Ja.
Also man muss da immer vorsichtig sein. Ne? Hirnscans haben oft kleine Stichproben, weil es sehr aufwendig ist. Ja, man sieht das dann nicht im Einzelhirn, sondern erst, wenn man die ganzen Hirne, also die Scans alle übereinander legt. Aber naja, es geht ja um Muster im Menschen und das sieht man dann schon. Mhm. Wenn die Frauen jetzt die Hand ihres Mannes halten, der Person, die sie lieben, mit der sie eine enge Bindung haben, dann ist dieser Rückgang von der Hypothalamusaktivierung, dieser, ja, ich sag jetzt mal vereinfacht, dieser Teil der Stressreaktion, drastisch reduziert. Ja, der Stress ist eigentlich kaum noch zu spüren.
Ach.
Und jetzt kommt noch was obendrauf. Die Frauen, die ganz besonders von diesem Händchen halten, mit ihrem geliebten anderen Menschen profitieren, das sind auch diejenigen, die die höchste Zufriedenheit in der Ehe angeben.
Ach. Also okay, das heißt, wenn man es jetzt mal umdrehen würde, also den Scanner und den Stromschlag nicht vorne weg, sondern man geht gemeinsam dahin, das ist ja schon mal was, sich dann noch Händchen hält und sich eh sehr mag, dann verteilt sich das schon mal auf zwei Schultern und man ist entspannter, ja.
Ja, das ist im Prinzip so ein bisschen dieses geteiltes Leid ist halbes Leid.
Ja.
Mein Schmerz ist dein Schmerz. Und ich finde das deswegen so schön, weil das ist jetzt eine Studie. Ich könnte dir noch weitere erzählen, die in eine ähnliche Richtung gehen.
Ja.
Aber im Endeffekt geht es darum, dass wenn wir uns verlieben, sich selbst diese Grenzen unserer Körper, die dir ja total physisch vorkommen, hier fängt mein Körper an, da drüben deiner, selbst die weichen sich ein Stück weit auf. Das Schmerzempfinden, da gibt es noch andere Untersuchungen, kann auch geteilt werden. Ne? Wenn du dir wehtust und dabei aber daran denkst, dass du ja noch einen Partner hast, dann wird das ein Stück weit mit auf den überzeugt. Also teilst dir das wirklich. Und ich finde das deswegen so interessant.
Total
weil,
interessant.
Erstes kleines Zwischenfazit, sobald wir uns eine Partnerin, einen Partner aussuchen, gibt es eigentlich gar nicht mehr die Frage, ob da irgendeine Abhängigkeit, Co-Abhängigkeit oder Verbindung ist. Sie ist da. Sie ist immer da.
Ey, das
und es ist
Wahnsinn.
Auch immer diese Abhängigkeit
da. Da muss jetzt ein dicker Rahmen drum. Weil das ist ja das, was immer mal bezweifelt wird. Gerade so in der zeitgeistigen Diskussion im Moment. Dass gesagt wird, ja, man, genau was du schon sagtest, ne? Man macht sich nicht abhängig, bleibt eigenständig. Also es ist ja fast das größte Plädoyer und das größte Argument für eine Partnerschaft.
Ja, und ich finde es schön, dass das dich auch so aus der Reserve lockt, weil ich habe mir ja auch notiert, ey, das muss man sich, finde ich, erstmal echt sacken lassen, weil diese Abhängigkeit eben eine Tatsache ist. Das ist keine Entscheidung, das ist kein Mangel, das ist nichts Schlechtes an dir, das ist menschlich. Das ist menschlich. Und ich habe mich auch gefragt, so wenn ich jetzt über mich selber nachdenke, ich hätte halt so gesagt, ja, ich bin ein autonomer Typ und ich will auch so mein Ding machen, ne? Und spür dann aber, wenn ich mal einen Schritt weiter denke und so ganz ehrlich mich reinfühle und an die Beziehungen denke, die ich so habe, dass mir diese Abhängigkeit zu anderen Menschen, und wenn man das Wort schon ausspricht, denkt man an was total Negatives, dass mir das aber eigentlich gut tut.
Ja, stimmt, genau. Dieses Wort Abhängigkeit ist natürlich, klar, durch andere Bedeutung, total negativ besetzt und gerade eben auch in der Paarbeziehung. Und das finde ich so sensationell, weil ich könnte jetzt Spiegel von der letzten 3 Jahre aufschlagen oder auch die Süddeutsche und die Überschriften, zumindest das, was aus den Interviews mit Paartherapeuten rausgezogen wird, ist doch immer das, bleiben Sie unabhängig, bleiben Sie eigenständig. Und das ist jetzt zum ersten Mal, wahrscheinlich seit Jahren oder überhaupt, dass ich höre, nein, das ist was Gutes. Das ist was Gutes, auch eine gewisse Eigenständigkeit aufzugeben, weil man zusammen vielleicht noch mehr erreicht.
Und ich finde, wie immer müssen wir schon relativieren, bevor wir jetzt sagen, das ist pauschal was Gutes, weil wir können uns natürlich Beziehungsabhängigkeiten vorstellen, die total negativ
ja,
sind, giftig sind.
Das hätte ich eben fast beim Hirnscanner gesagt und ja. An drohenden Schmerz, dass wenn du mit jemandem gehst, der mit dem du vielleicht verheiratet bist, den du aber nicht leiden kannst, dann haut das ja alles nicht mehr hin.
stell dir das mal vor, du kommst aus diesem Hirnscanner raus und da guckt der Doktor dich so mit so einem Blick nach unten an und sagt, ja, Frau Schmidt, also bei Ihnen hat das jetzt gar nicht funktioniert, wir holen mal den Berthold Schmidt rein und fragen den mal, dann sagt er, was ist denn los und dann so, ja, Schatz, ich liebe dich nicht, ich hab's hier im Hirnscanner gesehen, oh Gott.
Ja, oder sie sagt direkt, was das ist ein Arschloch, bloß im Wartezimmer. Ja, man lacht drüber, aber warum lacht man drüber? Weil es oft so der Wahrheit entspricht. Aber egal, darum geht's ja jetzt auch nicht. Wir sprechen ja und das ist ja das, was wir alle anstreben dann, wenn wir in eine Beziehung wollen, dass es eben funktioniert und nicht, dass man da die letzten 30 Jahre gemeinsam in Hass verbringt. Hatten wir übrigens total. Auch schon mal hier gemeinsam einsam. Da kann das ja nicht funktionieren. Wir reden ja von Beziehungen, wo man sich mag und ergänzt.
Richtig, aber, und das ist ein guter Punkt, um zum nächsten zu kommen, was wir jetzt brauchen, um das ganze Thema aufzugreifen. Wir reden von Beziehungen, die funktionieren, wo man sich mag, wo man sich im Ideal verliebt, aber es ist ja nicht immer einfach. Und es gibt ja hier auch jetzt nicht einfach schwarz-weiß, die Frau Schmidt, die vielleicht überhaupt keinen Bock mehr auf ihren Berthold hat, sondern es gibt vielleicht auch Mittelwege, wo man sagt, ja, ist das jetzt, passen wir zusammen, liebe ich die wirklich und so weiter. Und die Idee... Und da muss jetzt ein Mann gleich zu Wort kommen, der wirklich, wirklich viel in der Psychologie bewegt hat und bei dem es dann um Bindung geht. Denn wir waren jetzt ja schon ein bisschen weiter, wir waren jetzt bei Erwachsenen im Hirnscanner, wo man sehen kann, hey, es gibt Abhängigkeit und es gibt engste Verbindungen zwischen Menschen, die sogar auf so einer körperlichen Schmerzebene irgendwie eine Rolle spielt oder bei Stress empfinden. Und wir fangen jetzt aber mal ganz vorne im Leben an und zwar bei Kindern, um zu verstehen, wo kommt das eigentlich her? Und wieso ist der Mensch ein so bindungsorientiertes Wesen von Natur aus? Und da brauchen wir den englischen Psychiater und Psychoanalytiker John Bowlby, der 1907 geboren wurde. Und ich dachte, den will ich dir so ein bisschen vorstellen, weil das doch sehr, sehr wichtig ist, um nachher zu begreifen, was der wirklich, wirklich Faszinierendes in die Psychologie eingebracht hat.
Leon, mal kurze Meinungsfrage zwischendurch. Was denkst du, warum ist das nicht so populär im Moment, das so zu sagen? Einfach wegen der Individualisierung unserer Gesellschaft?
Du meinst es jetzt, dass Abhängigkeit auch etwas sehr Menschliches und Gutes ist?
Wie gesagt, ich lese nur die Überschriften, bleiben Sie unabhängig, trotz Beziehung und so weiter. Und das wäre doch mal eine Headline, wenn man jetzt schreiben würde, der und der
werden sie abhängig.
Anerkannte, naja, anders ausgedrückt, aber Beziehung macht glücklich, Beziehung macht dich stärker und Beziehung ist gut. Lassen Sie sich drauf ein, geben Sie einen Teil auf.
Ja, also was mich total umtreibt seit längerer Zeit schon ist, dass ich an vielen Stellen so ein Pro und Contra sehe.
Ja.
Und das wird witzig, jetzt wo du das fragst, also, macht was bei mir im Kopf Klick von Sonntag. Wir waren in München, dann auf dem Rückweg und waren in einer Simone de Beauvoir Ausstellung im Literaturhaus, glaube ich. Und das war wirklich, wirklich, es war einfach nur toll. Also es war, diese Frau ist total bewegend, ihre Arbeit ist total bewegend. Du hast das Gefühl, oh mein Gott, die hat das vor, was muss ich rechnen, 60 Jahren oder so geschrieben und es ist so aktuell. Und
passt ja also auch so zum Thema.
Passt total zum Thema. Es geht darum, wie die Männer damals mit Frauen umgegangen sind. Es geht um das Patriarchat, es geht um Sexismus, es geht um die Rolle der Frauen. Und jetzt kommt der Punkt. Super spannend, weil sie da auch in vielen Interviews zu Wort kommt. Es war dann ein Moment, wo sie so sagte, die Liberalisierung von Sex.
Ja.
Und von Liebe, ne? Weg von der starren Moral der Kirche, weg aus diesem, hey, du bist die Tochter vom Hufschmied, ja, dann heiratest du natürlich die Tochter vom, weiß ich nicht, vom Fischer im Dorf, weil das passt ganz gut zusammen und die beiden haben auch noch die Grundstücke nebeneinander. Also hin zu, du darfst lieben, wen du willst Sex positive haben wir ja hier auch schon mal kurz angeschnitten.
Alle Schleusen geöffnet sozusagen.
Alle Schleusen geöffnet, alle oder viel, viel, viel von so starren Grenzen bricht weg. Da denkst du ja erstmal, das ist doch super, ne? Und da die verdammte Kirche hast du deinen Zorn dagegen und denkst, Mensch, klasse, und jetzt kann jeder, wie er will und machen und so weiter. Und die Simone de Beauvoir meinte, das hat auch ganz viel Positives und griff das dann aber gleichzeitig so brillant kritisch auf und sagte, ja, aber gleichzeitig entsteht daraus ein Druck für die Frau abliefern zu müssen und eine Anspruchshaltung des Mannes, ja, jetzt können wir ja Sex haben, wie wir wollen uns, also ne, ich glaube heute, 60 Jahre später, würde man da manches auch nochmal anders sehen, aber es war einfach so ein Moment, wo ich in letzter Zeit oft drüber nachdenke, dass die Liberalisierung und das Wegbrechen von alten Konventionen und das Wegbrechen von so Sachen wie Kirche und so, dass das total gut ist und dass gerade die Menschen, die darunter gelitten haben, das so verdient haben.
Ja.
Dass wir aber nicht vergessen
die
dürfen,
die Vorteile überwiegen, ja.
Die Vorteile mit Sicherheit überwiegen die, dass wir aber nicht vergessen dürfen, dass das auf der anderen Seite eher auch Kehrseiten haben kann. Und dieses Individuelle, und letzte Woche haben wir hier über ChatGPT gesprochen, und diese brachiale Macht von Fortschritt, von Technologie, von künstlicher Intelligenz, das treibt uns, glaube ich, in so eine amerikanisch-westliche, individualistische Gesellschaft immer mehr rein, ne? Und da passt das dann perfekt zu sagen, ja, befrei dich von allen Fesseln, sei von niemandem abhängig, Beziehung, such dir wen du willst und wann du willst und halt, hol dir die Fremdgeh-App noch und die Dating-App.
Ja.
Und vielleicht, das wäre jetzt meine These, vielleicht hat das damit was zu tun, um auf deine Frage zu antworten.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr logisch, ja, dem kann man, glaube ich, folgen. Und es befeuert ja auch einen Egoismus. Und wenn man etwas weiter ist im Leben wie ich, dann stellt man auch fest, dass die eine der wichtigsten Lektionen Demut ist. Und das spricht ja dem so ein bisschen entgegen. Und demütig allem gegenüber zu sein, ist ja das, was einen das Leben lehrt, im günstigsten Falle. Ja, Entschuldigung, aber ich wollte mal deine Meinung dazu wissen. Nee,
schöner Punkt. Find ich, ich mag das ja auch, wenn man sich hier ein bisschen mal in Abständen vergaloppiert. Ich wollte das eh mit Simone de Beauvoir noch erzählt haben, weil diese Ausstellung wirklich so empfehlenswert ist. Wir waren aber, da hast du recht, eigentlich bei der Stelle, wo ich dir John Bowlby vorstellen möchte, ja? Und warum ist dessen Geschichte wichtig? Wenn wir jetzt heute über Bindung sprechen, über Bindungstypen, wir kommen ja gleich zu den verschiedenen Bindungstypen und versuchen dann auch mal festzustellen, welcher ist man denn, dann wirkt das vielleicht heute für einen so ein Stück weit selbstverständlich oder man hat zumindest schon mal davon gehört. Hier sind wir ja aber noch in einer ganz anderen Zeit. Also 1907 wird dieser Mann geboren in so eine obere Mittelschichtsfamilie in London und der wird jetzt als eins von sechs Kindern großgezogen.
Ja.
Allerdings, und das ist jetzt wichtig, ist seine Hauptbezugsperson eine Nanny. Ja, seine Eltern hatten nämlich eine Überzeugung, die es damals sehr, sehr verbreitet noch gab und wo wir hier auch schon mal drüber gesprochen haben, dass die auch heute noch in vielen deutschen Köpfen wirkt, nämlich so ein Stück weit, dass wenn du jetzt dem Kind zu viel Zuwendung gibst, zu viel Aufmerksamkeit gibst, dann wird das Kind schwach und ne und ist nicht stark genug.
Das war noch die Zeit, ja.
Das war die Zeit und wird total nörgeln. So wird er jetzt aufgezogen. Der kommt dann in ein Internat und sagt, das war total grausam. Er hat nachts wach gelegen, sein Vater stirbt irgendwann. Er stellt sich dann im Traum immer vor, dass seine Mutter auch noch stirbt. Er darf aber irgendwie nur einmal die Woche Briefe an die Eltern schreiben oder überhaupt Kontakt aufnehmen. Das wird da wieder geblockt oder kommt wenig zurück. Also es ist ein Kind, das mit sehr harschen Eltern aufwächst. Und er sagt dann später auch, ich hätte nicht mal einen Hund in dieses Internat im Alter von 7 Jahren geschickt. Also er leidet im Prinzip unter fehlender elterlicher Fürsorge und Zuwendung.
Ah, er leidet auch.
Er leidet. Mhm. Es ist wirklich etwas, was ihn fertig macht. Ja. Wir hören gleich, was dann aus diesem Kind wird, weil er legt eine unglaubliche Karriere hin und da gibt es auch sehr spannende Wendungspunkte. Aber erstmal habe ich mich gefragt, wenn du jetzt an deine Kindheit denkst, wollen ja heute verstehen, was hat mein Beziehungsverhalten im Erwachsenenalter, vielleicht auch mit meiner Kindheit zu tun, deswegen mal der Blick in unsere Kindheit. Hast du solche Erfahrungen auch gemacht? Also wie sind deine Eltern mit dir umgegangen?
Ja, ich habe schon sehr viel Liebe erfahren und eigentlich, ich bin ja auch richtig verwöhnt worden. Gleichwohl hatte meine Mutter immer das Bestreben zu sagen, deine Schwester ist besser, das spüre ich ja heute noch als Antrieb. Aber ansonsten war es sehr liebevoll, ja. Und ich merke auch, wie ich diese Wurzeln habe und mich so schnell auch gerade so Krisensituationen nicht umwerfen. Ja, da habe ich schon genau das Gegenteil erfahren. Es war immer jemand da, man wurde dauernd in den Arm genommen.
Ah, ja.
Mein Vater war auch jemand, der gerne umarmt hat.
Ja. Was glaubst du, warum dann manche Eltern so sind und andere Eltern noch mehr dieses...
Nein, also ich sage jetzt mal den entscheidenden Satz, man muss kein Psychologe sein, um Folgendes zu sagen und zu beobachten, dass wenn Leute so in Beziehung, ich meine jetzt nicht nur die Liebesbeziehung, sondern in Beziehung zu anderen Menschen so ein bisschen gestört sind, dass dann fast immer irgendwas zu berichten ist aus der Kindheit Und das ist natürlich jetzt eine ganz individuelle Beobachtung, aber das wirst du jetzt unterstreichen oder nicht.
Okay, okay. Ja, gucken wir mal weiter. Ja. Der Bowlby studiert jetzt am Trinity College in Cambridge, ist akademisch
kennen
wohl
wir,
überragend.
Kennen
ja,
wir, kennen wir, waren wir.
Und wir waren immer noch in Oxford, aber Cambridge ist ja eh da.
Achso, achso, ja, aber mal, Trinity, ne? Gibt es ja in Oxford auch, so.
kennen wir.
Trinity College.
Been there, done that. Der arbeitet, das finde ich ganz interessant, eben als Freiwilliger jetzt in so einer Schule für Kinder, die Schwierigkeiten haben. Und da lernt er zwei Kinder kennen, die ganz zentral sind. Das eine ist so ein Teenie, der ist schon aus mehreren Schulen irgendwie rausgeflogen, hat geklaut und hat keine Eltern, hat keinen guten Elternbezug. Das zweite Kind ist ein kleiner Junge, 7, 8 Jahre alt, der so total ängstlich ist und der dann wirklich wie zum Schatten von Bobby wird, weil der dem im Prinzip die ganze Zeit am Rockzipfel hängt.
Ja.
Und jetzt entscheidet er sich also, in die Kinderpsychiatrie als Themengebiet einzusteigen und entwickelt seine heute weltberühmte Bindungstheorie. Und das Ding ist ein Riesenerfolg in der Psychologie. Und damit du den mal so ein bisschen vor Augen hast, also ein alter Mann, der hat so wie man ihn denn jetzt heute kennt, der hat so ein zerknautschtes Gesicht, ne, weiße Haare nach hinten gekämmt. Und ich finde, auf den ersten Blick sieht der gar nicht sympathisch aus, aber der spricht total sympathisch. Und wir hören mal rein, was der über die Bindungstheorie jetzt sagt.
We, I would say, have substantial reason for believing that the development of attachment behavior is as genetically determined as the development of eating behavior, as the development of sexual behavior. I mean, it's all part of intrinsic human nature.
Der sagt, wir haben jetzt mittlerweile genug Grundlage, um anzunehmen, dass das Bedürfnis nach Bindung, unser Bindungsverhalten genetisch so sehr in uns drin ist, wie das Verlangen nach Sex oder Nahrung.
Ach.
Und das ist
also
damals
feststehend vor allem, sozusagen.
Ja, und vor allem, dass das uns so wichtig ist. Und das ist ein bahnbrechender Satz, wenn man sich vorstellt, aus welcher Welt kommt der, ne? Die harschen Eltern, ja, die sagen, bloß nicht zu viel Bindung dem Kind geben, besser auf Distanz bleiben. Weil das eben sehr, sehr, ja, unglaublich humanistisch ist und gleichzeitig etwas ist, was bis dahin in der Psychologie noch nicht so stark gesehen wurde. Und das finde ich einfach einen unglaublich wichtigen Satz, dass wir uns klar machen, der Mensch hat ein Bedürfnis nach Bindung. Und das hat selbstverständlich wieder evolutionäre Bezüge auch, weil stellen wir uns jetzt vor, du lebst irgendwie in so einer Umwelt, die besonders gefährlich ist,
ja,
ne? Wo du
ja
das Gefühl hast, boah, keine Ahnung, hier könnte ich morgen vom Tiger gefressen werden.
Ja.
Oder da hinten ist eine giftige Schlange im Gebüsch und es gibt auch zu wenig Essen. Dann wärst du vielleicht jemand, der sagt, ja, ich sollte gar nicht so viel Energie da reinstecken, hier mit einer Person eine enge Beziehung aufzubauen, weil wer weiß, wie lange die da ist, ne? Und wer weiß, wie lange ich noch da bin. Vielleicht muss ich irgendwie anders gucken, klarzukommen, und entwickelst dann einen Bindungsstil, der im Zweifel ganz anders ist als jemand, der merkt, ah, okay, hier in dieser Umwelt, da bin ich sicher, ich kann mich verlassen, und um jetzt weiterzukommen, um mich weiterzuentwickeln, um zu aufzublühen, da kann und sollte und darf ich mich mit anderen verbinden und wirklich enge Beziehungen eingehen.
Ja.
Und wenn du dir jetzt vorstellst, ja, was macht die menschliche Spezies so aus, ne? Wieso sind wir so erfolgreich bis zu dem Punkt vielleicht, als wir auf die Idee kamen, diese Welt hier anzuzünden? Dann denke ich oft, das ist diese Fähigkeit von uns, unglaublich komplexe, unglaublich enge Beziehungen einzugehen, viel auf Bindung zu setzen, ne? Und dass das im Zweifel in Momenten, wo du dann sonst allein in der Wüste gesessen hättest und gefragt hättest, shit, wie soll ich jetzt eine Gazelle erlegen ohne einen ganzen Trupp von Menschen,
ja,
und ohne noch andere, die vielleicht zu Hause im Dorf sind und so weiter, dass da diese Idee von Bowlby halt eben ganz klar mit herkommt und auch unterstrichen wird. Der Mensch ist ein Bindungstier.
Ja, und würdest du denn sagen, dass in dieser Zeit, in der wir gerade leben, die äußeren Umstände das so ein bisschen aufweichen? Weil, also offensichtlich.
Das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Punkt.
Offensichtlich kann man ja auch alleine sehr gut klarkommen. Mittlerweile. Und noch vor 50 Jahren war das Setting anderes.
Ich würde da sofort ganz laut widersprechen.
Ja.
Wenn wir uns klar machen, Homo sapiens, unsere Spezies, gibt es seit 300.000 Jahren. Das ist noch nicht mal so lang, ne? Wenn wir uns vorstellen, dass unsere Vorfahren, die uns auch schon sehr ähnlich dann waren, noch mal viele Millionen Jahre davor schon existiert haben.
Ja.
Diese Natur des Menschseins ist in uns drin.
Ja.
Und mit all dieser Vergangenheit, die heute noch in deinem Hirn sitzt, in deinem Aufbau sitzt, in deinem Wesen sitzt,
ja,
machst du nicht einfach Schluss, weil du auf die Idee kommst, das Internet zu erfinden und zu sagen, wir haben jetzt eine Dating-Plattform,
ja, ja,
und
genau,
jemand bringt dir das Essen von Amazon Fresh vor die Tür und du musst dem Fahrer nicht mal Danke sagen, weil der ist dir scheißegal.
Ja.
Wir sitzen in einer Welt, wo uns vermittelt wird, du als Individuum, du als Einzelperson kannst total gut klarkommen, mach dein Ding, zieh das durch und dann wirst du alleine erfolgreich.
Ja,
und
ja.
Das, aber leben damit total gegen unsere Natur.
Wollte ich gerade sagen, wir sehen ja, dass es uns nicht glücklich macht.
Einsamkeit tötet.
Hammer, ja.
Ja, und das kommt nicht von irgendwo, sondern es liegt daran, dass wir Menschen in unserem Kern auf Bindung angewiesen sind.
Aber merkst du, wie groß das ist und wie toll das ist, was du gerade sagst? Und wie eindeutig das auch ist? Ich könnte eine Beziehung, könnte eben auch nicht. Aber nein, wir brauchen es. Wir brauchen das.
Wir brauchen das. Mein Vergleich immer aus der Corona-Pandemie war Skorbut. Als wir diesen Moment hatten, dass wir andere Menschen nicht in den Arm nehmen konnten, als wir, ja, viele von uns auch dann sehr isoliert waren, da hat man gemerkt, mir fehlt was.
Ja,
ne?
Ja,
und
ja,
ich denke mir dann immer, das ist so wie die Seefahrer, die früher in See gestochen sind und dachten, ja, wir haben hier Pökelfleisch dabei und weiß nicht was, irgendwelche
Zitronen, keine Ahnung,
was sie noch an Essen dabei hatten. Ja, eben keine Zitronen am Anfang.
Und deshalb
sind die
das
Zähne ausgefallen, die sind verfault, ja, und sind krank geworden. Und erst als man verstanden hat, ey, du brauchst Vitamin C, und die angefangen haben, irgendwie Zitronen oder Orangen mitzunehmen,
stimmt,
konnten die überleben.
Sir Francis Drake hat das beobachtet, ja.
Ja, ich dachte, in der Corona-Pandemie, das merken wir doch gerade auch. Wir kriegen Skorbut, wenn man uns die Sozialkontakte entzieht. Und ja, also ich glaube, der Punkt, dass der Mensch ein Bindungswesen ist, den können wir nicht dick genug unterstreichen.
Gut.
Und egal, was dir diese moderne Welt vorgaukelt, das steckt in dir drin. Und jetzt kommt der Moment, wo wir von diesen Überlegungen von Bowlby, der das als erster mal so in diese psychologische Richtung ganz klar gebracht hat und eben diese Bindungstheorie auch formuliert hat. Wenn wir von da jetzt weitergehen,
ja,
dann merken wir aber auch, so wichtig und so zentral das mit der Bindung ist, so schwierig kann das sein. Ne?
Ja, ja, aber das müssen wir müssen ja jetzt uns auf den Stand bringen, ein Zwischenfazit. Ja. Also das können wir jetzt schon mal annehmen und von diesem Punkt aus gehen wir jetzt weiter, oder?
Ja, genau. Doch, ja, das, ja, total. Wir sind Bindungswesen.
Ja.
Und wir lernen als Kinder, auf was wir uns verlassen können, wie wir uns in unserer Umwelt verhalten, ne, immer mit dem Grundbedürfnis Bindung.
Richtig.
Sicherzustellen.
Und es gibt ja den Michael Nass, der hat, glaube ich, vor 10 Jahren geschrieben, Generation beziehungsunfähig. Da sagen viele deiner Kolleginnen und Kollegen, sagen völliger Quatsch. Trotzdem war das Buch natürlich ein Riesenerfolg und seine Vorträge sind sehr erfolgreich.
Ja, es passt vielleicht auch in diese Zeit. Ne? Du sitzt da und denkst, boah, ich bin beziehungsunfähig und ich würde auch in meinem Umfeld sagen, dass da viele, glaube ich, mit genau dieser Angst hadern.
Naja, und aber
Beziehungen scheitern. Ne?
Michael Nast hat ja wahrscheinlich einfach so eine Stimmung der Zeit aufgefangen.
Total.
Mhm.
Das wäre hier total. Ich erinnere mich auch noch, es war ein Riesenerfolg.
Es war ein Riesenerfolg und wie gesagt, viele praktizierende Psychologen, eben auch Therapeuten, sagen, nee, stimmt nicht.
Ja, und nichtsdestotrotz, warum trifft er da so einen Nerv der Zeit? Ja, weil es eben auch nicht immer einfach ist mit der Bindung und weil es vielleicht schon auch Leute gibt, die sagen, boah, ich tue mich wirklich schwer mit Beziehungen.
Ach, da kann doch jeder, Entschuldigung, ich hätte mich jetzt schon fast wieder aufgeregt, aber da kann ja jeder, der in der Beziehung ist, mitreden. Und so sehr man sich auch liebt, gibt es ja immer Tage, wo man denkt, ach Gott, heute ist besonders schwer.
Ja, ja, ja. Ja, total, total.
Und
das vielleicht auch.
Und das gehört ja hier heute auch mit rein, dass man eben feststellt, ja, es ist wichtig. Und es geht ja eben darum, was bin ich für ein Typ? Wie gehe ich damit um? Darum geht's, ne?
Und da können wir jetzt auch hinkommen. Die haben dann in verschiedensten Untersuchungen beobachten können, dass eben Kinder, die, je nachdem wie sie aufwachsen, ne, ob sie jetzt eher so ein zuverlässiges Umfeld haben oder eher ein unzuverlässiges Umfeld haben, dass die sehr unterschiedlich in ihrem Bindungsverhalten sich entwickeln.
Ja.
Und jetzt kommt der Punkt, wo wir 3 verschiedene Bindungsstile, man könnte eben auch sagen Beziehungstypen brauchen, die so die Theorien der Kindheit mit angelegt, mit geprägt werden und später im Erwachsenenalter wirken.
Mhm.
Und der erste, den wir uns mal angucken, wäre der sichere Bindungsstil. Also sicher würde heißen, ich bin in einer Beziehung liebevoll, ich bin warm, das ist für mich selbstverständlich, dass ich es genieße, intim zu sein. Ich mache mir da keine allzu großen Sorgen um die Beziehung. Ich freue mich daran. Ne? Ich habe gar nicht so ein Gefahrenradar an, sondern ich sitze da wirklich wie die Made im Speck und alles ist gut.
Okay, kein Gefahrenradar.
Habe ich mir kein Gefahrenradar, das finde ich ein ganz schönes
Bild. Der sichere Beziehungstyp, ja.
Ja, genau. Und ne, da gibt's dann so verschiedene Fragebögen, zum Beispiel ein Experience in Close Relationship Fragebogen. Und da wird sowas abgefragt wie, ja, mir fällt das leicht, mit meinem Partner, meiner Partnerin zärtlich zu sein. Ich fühle mich wohl, dass ich von jemand anderem abhängig bin, ne? Oder ich wandle das jetzt alles mal ein bisschen ab, so in die Richtung vielleicht auch. Ich glaube schon, dass die meisten Menschen ehrlich und verlässlich sind, ne? Also was habe ich auch für ein Bild von anderen? Rund 50% der Menschen fallen in diese sichere Bindungskategorie, was ja, finde ich auch. Da denkst du erstmal, ach, unsere Welt ist so kaputt, aber rund die Hälfte lebt so.
Da hätte ich niemals drauf getippt.
Was würdest du sagen? Trifft das auf dich zu, dieser sichere Bindungstyp?
Ja, doch.
Fühlst du dich? Ja?
Ja. Ich hatte sehr wenig Beziehungen nur in meinem Leben und hatte die auch sehr gerne.
Ja. Dann gucken wir uns die zwei anderen an, die jetzt unter der Überschrift unsicher, ne, also im Prinzip einfach nicht sicher laufen und dann nochmal ein bisschen differenziert werden. Einmal haben wir einen vermeidenden Bindungsstil und da möchte ich dir ein bisschen was vorlesen bzw. wiedergeben aus dem Buch A Manual for Being Human von Sophie Maud, was ich echt sehr schön fand, weil da gute Bilder drin benutzt werden. Manchmal habe ich gehadert mit der Wissenschaftlichkeit, aber die Bilder, die benutzt werden, sind echt schön. Und die beschreibt den vermeidenden Bindungstypen, ne, das ist jetzt der erste unsichere, den vermeidenden Bindungstypen als feeling like a cat, also sich wie eine Katze fühlen. Das fand ich sehr, sehr schön. Und sie beschreibt es dann so, ein vermeidender Bindungsstil, der entsteht im Prinzip, wenn deine Bezugsperson, für viele werden das die Eltern sein als Kind, sich so vorhersagbar unverfügbar zeigen. Ne? Also die sind nicht da für dich, um deine Bedürfnisse zu befriedigen. Und das ist auch eigentlich immer wieder so. Also du hast vielleicht gelernt als Kind, ja, da kommt keiner, wenn du weinst. Ja, ne? Ja, ja. Oder wenn du älter wirst, hast du das Gefühl, du wirst die ganze Zeit zurückgewiesen oder klein gemacht. Wenn du Gefühle zeigst, die so in die Richtung gehen, hey, ich brauche vielleicht auch mal Nähe und Beruhigung. Vielleicht hat man dir sowas gesagt wie, ach komm, ich bin gerade einfach nur müde, ne? Oder ey, du mit deinen Gefühlen, da musst du drüber hinwegkommen, stell dich nicht so an, wenn du gerade im Struggle bist, irgendwie als Teenie. Und wenn dir das passiert, dann hast du hohe Angstlevel als Kind erlernt, ne? Und auch verstanden, diese sichere Verbindung, die ich eigentlich brauche, die wird die ganze Zeit runtergemacht. Die wird die ganze Zeit nicht befriedigt und entsprechend entsteht in deinem Kopf so eine Aktivität, hey, das ist nicht da, da fehlt was.
Ja, okay. Ja? Ich kann wahrscheinlich auch dieses Gefühl, ich kann mich da sowieso nicht drauf verlassen.
Ich kann mich da sicher nicht drauf verlassen. Ja. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der Mensch ist ja nicht dumm.
Ja.
Und Kinder sowieso nicht. Und der Mensch ist ein anpassungsfähiges Wesen. Und deswegen fängst du jetzt an, dich anzupassen, um trotzdem zu überleben.
Wir haben
eben gesagt, ey, wenn du in einer ganz sicheren Umwelt aufwächst, super, ne? Dann fühlst du dich wohl, wie die Made im Speck. Aber wenn du jetzt unsicher bist, dann gibt der Mensch das Leben ja nicht auf, sondern versucht klarzukommen.
Ja, genau. Und ein anderes Konzept her.
Genau. Das heißt, man hat dir beigebracht, ey, deine Emotionen oder deine Bedürfnisse, oh, jetzt stell dich nicht so an oder die werden, da gehen wir eh nicht drauf ein, deswegen versuchst du die zu minimieren. Oder vielleicht sogar in Anführungsstrichen besser, die loszuwerden.
Ich
zeige keine Gefühle mehr, ich ziehe mich zurück, ich brauche keinen emotionalen Support und ich brauche auch keine Nähe, das lasse ich gar nicht zu, weil ich merke, das kriege ich eh nicht und das wird nicht befriedigt. Und deswegen versuche ich meinen Kopf im Prinzip so zu trainieren, wenn da was aufploppt, was irgendwie Bedürftigkeit oder Nähe einfordert, mach das nieder.
Ja, aber es ängstigt einen ja vielleicht auch.
Ja, genau, das haben wir gerade schon gesagt, dass Angst dann, total, genau was du sagst, dass da Angst eine riesige Rolle spielt. Und vielleicht hast du auch für dich dann gelernt, naja, ich gehe gar nicht so nah auf meine Bezugsperson ein, meine Eltern zum Beispiel, weil ich die ganze Zeit Angst davor habe, von denen zurückgewiesen zu werden. Ja. Und diese Angst möchte ich gar nicht, dass die aktiviert wird. Mhm. Ja. Das heißt, vielleicht ist in deinem Kopf so ein bisschen dieser Modus entstanden, wenn das auch eigentlich zu plump ist, aber ich sag's mal so, Logik über Emotion.
Ja, ja, ne? Ja.
Ich distanziere mich, okay. Gefühle habe ich im Griff, ich fixiere mich, wenn ich Probleme habe, auf mich und versuche das alleine durchzuziehen, ohne andere. So. Und das Problem ist jetzt, die Angst, die dabei in dir wirkt, das haben wir hier in der Angstfolge besprochen, die ist ja nicht weg.
Ja.
Und auch dieser ganze negative Stress, der ist ja nicht einfach weg, der geht in dich rein. Ja.
Ja.
Und jetzt beschreibt dir diese Autorin das so, dass sie sagt, ja, Erwachsene, die diesen vermeidenden Beziehungstypen
vermeiden,
die sind im Zweifel immer noch sehr, dass die extrem so versuchen, auf sich bezogen zu gucken, die sind pseudo-unabhängig. Warum pseudo? Ja, weil wir eben gesagt haben, kein Mensch ist unabhängig, wir sind Bindungswesen, ne? Aber die halten jeden so auf einer Armlänge Abstand, weil die viel zu große Angst haben, dass die anderen ihre Bedürfnisse nicht befriedigen oder dann doch wieder nicht da sind.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, der andere kommt aus einer anderen Prägung, aus einem anderen Muster und denkt sich, oder merkt bei seinem Partner, der hat da Schwierigkeiten, geht noch weiter auf den zu, dann weicht der andere vielleicht sogar umso mehr zurück.
Sehr schöner Punkt, genau das. Mhm. Weil wenn du jetzt denkst, boah, das bin doch ich, ne? Ich bin dieser vermeidende Typ, dann suchst du vielleicht Freundschaften und Verbindungen, natürlich, du willst ja nicht ganz alleine durchs Leben gehen und hast die vielleicht auch, aber du fühlst dich überwältigt, überfordert, wenn dir jetzt jemand mit eigenen Bedürfnissen kommt, ne? Wenn dich jemand braucht, wenn dir jemand zu nahe kommt. Und jetzt kommt der Punkt, du fühlst dich vielleicht wie eine Katze.
Ja,
Wesen, das natürlich irgendwie so ein Haus hat, wo es hingeht und das irgendwie Besitzer hat, die dem Milchchen stellen und ein Schüsselchen mit Essen, aber das sonst eigentlich sein eigenes Ding macht.
Ja. Ja, ne? Okay, und, ja, das passt genau dazu. Ich habe eben schon überlegt, dieses wie eine Katze, was meint das? Aber
ja.
Ja, ja, man macht sein eigenes Ding. Katzen machen immer ihr eigenes Ding. Katzen haben keine Härchen, die haben Personal. Ja.
Ja, genau, genau. Und dann, ne, dann gehst du deine eigenen Wege und ziehst dich zurück und lebst besonders gut zwischen Menschen, die dir Ruhe anbieten und ein warmes Zuhause, aber die dir vor allem Raum lassen, die dir deine Katzentürme offen lassen, ne? Und manchmal hast du vielleicht so ein bisschen das Gefühl, oh, ich bin auch überlegen, ich sehe, dass andere irgendwie so ein Bedürfnis haben und dass andere eine Emotionalität haben, aber das finde ich eher unnötig oder bin stolz, weil ich mich davon befreit habe. Und das ist nicht, weil du arrogant bist oder übertrieben selbstbewusst, sondern eigentlich genau das Gegenteil.
Ja.
Das ist, weil dein Kopf die ganze Zeit versucht, diese ursprüngliche Angst, mit der du groß geworden bist, im Griff zu behalten und dir zu sagen, lass dieses Bedürfnis gar nicht erst in dir aufploppen, dass du da irgendwen brauchst, der zuverlässig für dich da ist.
Ja,
weil du hast ganz früh gelernt, das ist nicht der Fall.
Genau, das ist nicht zuverlässig. Ja, gut.
Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung. Ach, Atze, der Frühling kommt immer dann, wenn man ihn am dringendsten braucht, haben wir ja schon zitiert. Und ich merke so, für mich wird jetzt wirklich doch irgendwie alles ein bisschen leichter im Leben, ne? 19 Uhr ist es noch hell, du kannst wieder rausgehen. Ja. So. Und ich habe dann in dieser Zeit auch fast so ein bisschen Bock auf Frühjahrsputz. In der Wohnung weniger, im Kleiderschrank schon ein bisschen mehr, wo ich aber tatsächlich merke, so da lohnt es sich, was zu tun und was zu machen. Vielleicht gerade jetzt in dem Moment, Finanzbereich.
Oh ja, das kenne ich. Wenn alles schön ist, will ich natürlich auch, dass es zu Hause schön ist. Und wenn die Motivation uns mal beglückt, ist es einfach ein super Zeitpunkt, mal alles schön auf Vordermann zu bringen. Gott sei Dank müssen wir heutzutage gar nicht mehr alles selber machen. Finanzguru, die App, die eure Finanzen strukturiert, kann euch wirklich das Leben erleichtern. Und es ist wirklich so, ich habe die App jetzt schon, das ist doch geil, wenn du kannst aufs Handy schauen und hast den ganzen Überblick.
Yes, wir sind Fans, Leute, weil die helfen euch, eure Finanzen wirklich so ganz kurz und knackig im Blick zu haben. Es ist völlig egal, ob es jetzt Girokonto ist, Kreditkarte, irgendwie Depot oder von mir ist auch Kryptobörse. Alle überflüssigen Verträge kannst du dann sogar mit einem Fingertipp in dieser App rechtssicher kündigen. Also kriegst richtig Frühjahrsputzordnung in deine Finanzen.
Ja, Ein- und Ausgaben werden außerdem bei Finanzguru automatisch kategorisiert und übersichtlich in der App aufbereitet. Mit der Plus-Version habt ihr sogar zusätzlich Zugang zu weiteren Features, wie detaillierte Budgetanalysen des Kaufverhaltens, die zum Beispiel helfen können, mal etwas mehr Geld in Wellness oder Programme, die euch wirklich persönlich gut tun und weniger in Fast Fashion zu stecken. Budgetvorschläge bieten euch eine klare Übersicht über eure Ausgabekategorien wie Lebensmittel, Shopping und auch Tanken.
Also wirklich alles echt easy in der Finanzguru-App. Die könnt ihr euch einfach runterladen, macht das unbedingt und dann eure Konten verknüpfen. Und dann, wenn ihr die App habt, dann gibt es diesen Reiter mehr. Ja, da müsst ihr einfach draufklicken und wenn ihr dann unseren Gutscheincode Fühlen eingibt, also einfach App holen, dann auf mehr klicken und Fühlen eingeben, dann kannst du statt einer ganze 3 Wochen lang die Plus-Version komplett kostenlos testen. Danach kostet das Ganze dann 2,99 im Monat, also quasi nicht mal einen Kaffee. Mehr Infos und den Link und den Code gibt's wie immer im Linktree in der Beschreibung. Also App holen, Finanzguru-App holen und dann bei mehr den Gutscheincode Fühlen eingeben. Dringende Empfehlung von uns beiden, euren Fühlern hier.
Struktur in eure Finanzen bringen mit Finanzguru und das alles auf dem Handy. Bah!
Das war die Werbung.
Das würde dann so vielleicht in die Richtung gehen, ja, ich hasse das Gefühl, dass andere Menschen von mir abhängig sind. Ich mag lieber vielleicht ein Date nach dem anderen oder Gelegenheitssex ist mir viel, viel lieber, viel wichtiger als eine intime sexuelle Beziehung mit einer Person. Ne? Meine Unabhängigkeit ist mir wichtiger als irgendwie Beziehungen. Und in diese Richtung gehen so rund 20%.
Wollte ich gerade fragen, gibt es eine Prozentzahl? Rund 20%.
Ja. Mhm. Genau. Und damit sind wir dann beim dritten, nämlich nach dem vermeidenden Bindungstypen, beim Ängstlichen.
Ängstlich.
Ja, und da gibt's auch wieder von der Autorin ein schönes Bild, nämlich, dass ich mich ein bisschen wie ein Welpe fühle.
Ah, okay. Ja.
Wirst du gleich auch erkennen, vor allem im Kontrast zur Katze. Ich finde das Katzenbild besonders stark. Cat und Puppy. Also, dieser ängstliche Bindungstyp entsteht, so zumindest jetzt mal eine Überlegung, ne? Wir nehmen das Ganze gleich noch unter die kritische Lupe, aber erstmal ist die Idee, das entsteht, wenn jetzt meine Bezugsperson, meine Eltern, ich nehme jetzt mal immer die Eltern, aber es könnte auch anders sein, unvorhersehbar ist. Unvorhersehbar in der Befriedigung meiner Bedürfnisse.
Ja.
Manchmal sind die total da und auch nehmen mich in den Arm, wenn ich schreie und sind liebevoll und machen alles, was ich brauche und dann plötzlich wieder nicht.
Ja.
Ja. Also du könntest
oder auch so Liebesentzug als Erziehungsmethode. Mhm.
Genau. Und das so völlig, völlig unerwartet. Ne? Das kann emotional sein, dass die sich in einem Moment total zu dir zuwenden, im nächsten Moment sitzt du wieder da und bist in irgendeiner Misere und schreist vielleicht als Kind, weil dir irgendwas fehlt oder sitzt als Teenie da und denkst, boah, fuck, wie mache ich das? Und wo deine Eltern noch 2 Wochen vorher mit dir sich toll darüber unterhalten haben oder dein Vater, sagt der 2 Wochen später, nee, ich lass mich jetzt mal hier, ich krieg das gar nicht mit. Und das ist so unvorhersehbar.
Ja, ja.
Und du sitzt die ganze Zeit da und fragst dich,
da kann man sich
was
auch,
heißt das?
Man kann sich richtig vorstellen, wie verletzt man dann ist.
Ja,
du suchst mit deinem Vater wieder das Gespräch und der sagt, über solche Sachen reden wir ja gar nicht.
Und hat kurz davor aber noch mit dir über sowas gesprochen. Und du fragst die ganze Zeit, ey, interessiere ich den?
Ja.
Bin ich dem wichtig? Kümmert er sich um mich?
Ja.
Oder nicht?
Ne? Ja.
Und ein anderer Modus hier, du merkst, es geht wieder sehr auch um Angst, wäre, dass die Bezugsperson sehr so, ja, wie so Helikoptereltern dich besonders protegiert haben und dir die ganze Zeit das Gefühl gegeben haben, ey, mach dir Sorgen. Sei ängstlich, weil diese Welt ist so extrem gefährlich.
Ja.
Oder du musstest dich immer so verhalten, wie sie es brauchen. Ne, nämlich, hey, ich habe jetzt hier diese Geburtstagsparty für dich organisiert, liebes Kind, und jetzt kommen hier all die anderen Kinder und die bringen auch noch ihre Eltern mit, jetzt verhalte ich gefälligst richtig.
Ja.
Ja. Oder ich habe jetzt hier gerade, so würden Eltern das vielleicht nicht formulieren, aber mir geht's hier gerade total scheiße, ich bin hier komplett im Struggle, jetzt beruhige du mich. Ich weiß, du willst jetzt irgendwie raus oder deine Freunde sehen oder ich weiß, du müsstest jetzt eigentlich, du hast vielleicht auch Bedürfnisse, aber mir geht's hier gerade so und so und darum musst du dich jetzt kümmern, Kind.
Ja.
Ja, und im Prinzip genau wie die vermeidende Person lernt jetzt jemand mit so einem ängstlichen Bindungsstil, dass man anderen nicht vertrauen kann, dass man sich nicht auf die einlassen kann.
Mhm. Okay.
Und jetzt lernst du natürlich auch wieder etwas, ja, was mache ich dann? Ja, verdammt, ne, wenn die so unzuverlässig sind, wenn die mal da sind, mal nicht da sind, dann muss ich mich besonders an die klammern. Da muss ich so nah wie möglich bei denen bleiben. Immer wieder die Interaktion, immer wieder die Reaktion auf mich hervorrufen, weil irgendwann wird das funktionieren.
Und auch immer irgendwann wieder dich versichern, dass es alles gut so ist. Immer wieder fragen.
Genau. Immer wieder fragen.
Wir lieben uns doch noch. Ist alles gut.
Ja,
haben wir unsere Nähe. Ja. Ja.
Ja. Ja. Und die werden im Prinzip so quasi das Zentrum deines Fokus. Ne? Und auch da wieder, das finde ich ganz, 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 ganz wichtig, sich das immer vor Augen zu rufen. Das machst du nicht, weil du dir schaden willst oder weil du als Kind darüber nachdenkst, oh mein Gott, dann werde ich später in Liebesbeziehung als Erwachsener Probleme bekommen. Nein, das ist deine sehr smarte Herangehensweise, um irgendwie verbunden zu bleiben.
Ja, Überlebenskonzept. Ja.
Genau. Und ja, als Erwachsener hat man dann vielleicht hohe Hoffnungen an andere, ne? Man ist sehr fokussiert auf jemand anderen.
Ja.
Man stellt die andere Person vielleicht sogar auf so ein Podest und sieht darin nur das Beste. Und manchmal macht man sich selber vielleicht total klein und sieht in sich das totale Minus. Aber ja, die andere Person, ne, auf die ich so fokussiert bin, die mir so wichtig ist, weil mein Kopf gelernt hat, hey, du brauchst da jemanden und der ist aber unzuverlässig und deswegen häng dich total an den, um den bloß nicht zu verlieren.
Ja,
ja, dann wären wir voll in diesem ängstlichen Bindungsstil.
Und nochmal fragen, liebst du mich? Liebst du mich wirklich?
Ja.
Ja.
So, das geht dann so in die Richtung, dass man Angst hat, wenn jemand dein wahres Ich erkennt, dass er dich dann nicht mehr mag, so wie du bist, ne?
Ja.
Wenn ich in der Beziehung nicht total involviert bin, dann habe ich Sorgen und fühle mich unvollständig. Wenn ich diese romantische Person da habe, die ich liebe, diese romantische Partnerin, dann will ich die total nah an mich binden, um die bloß nicht zu verlieren.
Jetzt eine dringende, naheliegende Frage. Sind wir nicht alle auch ein bisschen Mischung daraus?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich möchte kurz ein Zwischenfazit ziehen und dann genau darauf eingehen.
Ja.
Also ich finde einmal, dass diese Bindungstypen, die wir uns gerade angeguckt haben, den sicheren, auf den ungefähr die Hälfte der Leute fallen, dann den vermeidenden und den ängstlichen, auf den jeweils ungefähr ein Viertel fällt,
ja,
dass die am Ende Strategien darstellen. Ja, Strategien, um mit diesem Grundbedürfnis des Menschen nach Bindung umzugehen.
Ja.
Und das sind Strategien, die mal besser, mal schlechter funktionieren, aber es sind erstmal einfach Strategien. Und es ist im Prinzip eine Kompensation, wenn du sagst, ich habe ein total ängstliches Bindungsverhalten heute als Erwachsener,
ja,
weil ich versuche zu kompensieren, dass in mir diese Kernangst ist.
Ja.
Und der andere ist morgen nicht mehr sicher da.
Ja.
Ja, und ich finde, wenn man sich das alles so anhört und wenn man das so durchgeht, dann denkt man, boah, da greift ein Rädchen ins andere und man findet sich vielleicht sogar in den Beschreibungen hier gerade total wieder und denkt, boah, ja, und mein Partner, ich bin nämlich ängstlich und mein Partner ist vermeidend und das kann ja nur zur Explosion führen. Und das ist ein guter Moment, um jetzt mal Kritik an dem ganzen Ding zu äußern.
Ah, okay,
Kritik an der Bindungstheorie, weil wir lassen hier wissenschaftlich nicht einfach irgendwas stehen. Nein. Der Diskurs geht immer weiter, es wird kritisiert, es wird hinterfragt. Und da kommen jetzt ein paar schöne Punkte. Ich komme gleich damit dann auch zu deiner Frage zurück. Erstmal aber, es ist nicht einfach nur die Kindheit. Ja, so diese Idee, ja, Kram da in deiner Kindheit, du hattest das am Anfang auch angesprochen, das ist weit verbreitet, diese Idee, die hält nicht einfach stand. Natürlich lernen wir in der Kindheit, natürlich werden wir da geprägt, vielleicht auch besonders stark, aber heute geht man schon davon aus, dass sich diese Bindungstypen, die wir alle an den Tag legen, auch in dem Erwachsenenalter noch verändern können und dass die viel mehr plastisch sind. Die sind zwar grundsätzlich eher stabil, aber schon formbar und vor allem nicht für immer festgeschrieben.
Ja,
man kann die verändern und die können vor allem auch im Erwachsenenalter noch erschüttert werden durch Trennungen, durch Traumata, wo du dann plötzlich merkst.
Ja,
wollte ich gerade
sagen. Ne? Du kommst aus einer ganz glücklichen Kindheit, aus einem ganz tollen Elternhaus und wirst zweimal tief enttäuscht. Dein Herz wird gebrochen. Das ist ja klar, dass die Psyche auf sowas reagiert.
Ja. Und abgesehen davon, wenn jetzt jemand denkt, ja, ich muss ja nur meine Kindheit analysieren, Vorsicht, ne? Gene spielen eine Rolle. Also das, was du auch einfach geerbt hast, wo du jetzt gar nichts dran schraubst und wo deine Eltern im Zweifel nichts für können, weil sie es auch geerbt haben. Lebenserfahrung, wie du es gerade schon beschrieben hast, oder wie das zu den Traumata passen würde, du machst eine Erfahrung im Leben, die dann auch wieder was an dir verändert.
Ja.
Naja, also ich fand das erstmal ganz wichtig, dass wir uns das klar machen, ne? Und dass man eben auch Bindungstypen verändern kann, dass man an ihnen arbeiten kann, dass sie plastisch sind. Und da sind wir schon bei dem Punkt, den du angesprochen hast. Ja, bevor ich jetzt sage, okay, ich bin in der Schublade ängstlich oder in der Schublade vermeidend und dann sitze ich da mit allen anderen, die genauso sind wie ich. Vorsicht, Vorsicht, ne? Wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe immer am liebsten das Bild von Schiebereglern wie auf so einem Tonmischpult, ne? Das kann beim einen mehr, beim anderen weniger sein. Das geht von bis. Es spielen ganz viele Dimensionen in unserer Persönlichkeit eine Rolle. Also ich möchte alle warnen, die sagen, ja, okay, jetzt haben die das beschrieben und da hat so viel in meinem Kopf Klick gemacht. Ja, ist doch spannend. Es ist ein erstes Indiz, aber wenn du jetzt ins Internet gehst und irgendwie so ein Quiz machst, um zu checken, welcher Bindungstyp bin ich denn eigentlich? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ne? Also es ist nicht leicht, seinen eigenen Bindungsstil rauszusuchen. Es gibt dazu Interviewtechniken von Profis angewandt, wo dann wirklich transkribiert wird, wo Stunden Material ausgewertet werden. Und das eben nicht einfach so mit, ich höre mir jetzt mal eine kurze Beschreibung an und denke dann, ich bin die Katze, oder ich gehe ins Internet und mache ein lustiges Quiz mit 20 Fragen und habe dann die Antwort getan.
Genau. So. Genau. Ja? Ja, aber das kann man sich doch jetzt schon vorstellen aus den Zutaten, die du heute bisher geliefert hast, dass es nicht nur Abertausende, sondern Millionen unterschiedlicher Zusammensetzungen gibt.
Ja.
Um den Rheinländer, genau, der ja auch in dir steckt, zu zitieren, jeder Jeck ist anders. Und und das trifft auch hier zu.
Genau, und trotzdem sucht die Psychologie natürlich schon nach Mustern, die sich grundsätzlich finden lassen, ja, um eben nicht nur Aussagen über die Einzelperson zu machen, sondern möglichst auch Allgemeingültigkeiten zu finden. Und da muss man bei allem, was wir jetzt hier gerade schon angefangen haben zu kritisieren, eben nicht vergessen, ja, diese Bindungstypen, die gibt es aber, ne, und man kann da schon in Kategorien fallen. So wie wir das auch bei der Persönlichkeit hatten, da gibt es ja auch die Big Five, ne, da kann man in verschiedene Konstellationen sich schon eben einsortieren.
Ja.
So, okay, noch ein ganz wichtiger Kritikpunkt, weil der mir viel zu selten kommt. Das muss ich wirklich feststellen. Und es wird zum Glück immer mehr jetzt in den Fokus genommen. Wenn ich mich mit der Wissenschaft beschäftige, merke ich das. Aber ich hoffe, dass das auch in anderen Köpfen, die vielleicht nicht so tief da in der Materie sind, mal ankommt. Ganz viel Forschung, die wir haben, ist weird. Und weird ist eine Zusammensetzung von Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic.
Also,
sehr, sehr viele Versuchspersonen, an denen also Sachen rausgefunden werden, wie das, was wir hier gerade beschrieben haben, sind in westlichen Kulturen aufgewachsen, eher gebildet, eher industrialisiert, eher reich, eher demokratisch. Und Heidi Keller, Psychologin von der Hebrew University, die kritisiert in ihrem Buch Mythos Bindungstheorie zum Beispiel, dass dieses Thema der Bindungstheorie im Westen so eine Allgemeingültigkeit
beansprucht. Ne? Weil man einfach von bestimmten Lebensumständen ausgeht.
Genau, weil du denkst, ja, so, ich bin ja ein Mensch und da gibt's viele Untersuchungen, die zeigen, andere Menschen sind auch so. Ja, dann ist das halt die Natur des Menschen. Und dann wird übersehen, ja, Moment mal, das wird aber nur immer an einem Bruchteil der Weltbevölkerung erforscht.
Genau.
Und alle anderen sind auch Menschen, die in diese Studie nicht einbezogen werden. Und die Heidi Keller sagt, das fand ich so schön. Es ist in ganz vielen Kulturen ja überhaupt nicht üblich, dass sich nur Eltern ums Kind kümmern oder dass es dann zwei Bezugspersonen gibt, sondern irgendwie die Verwandten, der ganze Clan spielt eine Rolle, die Großeltern, Geschwister, Nachbarn, ne, in vielen.
Und das vergessen wir immer wieder, diese kulturellen Unterschiede und
das vergessen wir.
Eben auch diese kulturellen Unterschiede, mit denen wir jetzt als diverser werdende Gesellschaft auch zu tun haben, dass auch da eben, ja, Kulturgruppen gibt, die eben ganz anders als Familie zusammengesetzt sind.
Ja. Genau, und ich könnte mich da aufregen, bei dieser eurozentrierten Sichtweise, die auch ein bisschen Ego ist. Du denkst, so sind wir und da gibt's Studien für und dann muss das auf den Rest der Welt passen und wer da nicht reinpasst, kommt dir komisch vor. Und dann sagt die Heidi Keller, aber ja, aber in ganz vielen anderen Kulturen werden Kinder in Beziehungsnetzwerken betreut.
Ja,
ne?
Das ist
und die
gut.
hat vor allem eben sich auch andere Kulturen angeguckt, in afrikanischen Ländern, in Indien, in Südamerika, aber natürlich auch in USA, Europa und dem Nahen Osten, wo sie sich entsprechend auch bewegt und ist in entlegene Dörfer und so weiter und sagt, entscheidend ist für die emotionale, gesunde Entwicklung von einem Kind, dass es da mindestens eine Bindungsperson gibt und das müssen eben nicht die Eltern sein.
Ja.
So, und das fand ich sehr, sehr schön. Die verweist dann auch auf eine Langzeitstudie, die auf Hawaii durchgeführt wurde, die sehr, sehr, sehr berühmt ist, und zwar auf der Insel Kauai, wo Kinder beobachtet wurden, über Jahrzehnte lang, also entsprechend dann später Erwachsene. Und da konnte man zeigen, ein Drittel der Kinder wächst in sehr, sehr schwierigen Verhältnissen auf mit der Familie oder vielleicht auch in Armut. Und trotzdem entwickeln sich viele dieser Kinder total erfolgreich, ohne irgendwelche Schwierigkeiten oder Auffälligkeiten.
Das sind ja immer auch diese Erfolgsstories, die man dann liest und denkt, wie passt das denn jetzt zusammen?
Ja.
Jemand, der wirklich so aus den Slums und dann schlechtesten Bedingungen und wird trotzdem sehr erfolgreich und
Und eine Theorie ist aus dieser Studie, dass man dann sagt, ja, es ist dann eben nicht einfach nur die Bindung zu Mutter oder Vater, die im Zweifel desaströs ist bei diesen Kindern, sondern da gibt's ja auch noch Beziehungen zu den Peers, zu den Gleichaltrigen, zu Nachbarn, zu einer tollen Lehrerin, zu im Zweifel Ersatzeltern, ne? Und das finde ich ist einfach etwas, was wir uns immer wieder in den Kopf rufen müssen, wenn uns irgendeine Theorie, wie jetzt die Bindungstheorie, total überzeugt, das total Sinn macht in unserem Kopf. Vorsicht, Vorsicht, es gibt hier schon einiges, was man daran kritisieren
kann. Ja, man fällt ja immer wieder darauf rein, dass du deine eigene Peer Group als Grundlage für dein Mindset auch nimmst, für deine Einstellung zum Leben und für deine Reaktion darauf. Und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug betonen, müssen wir fast in jeder Folge hier machen, bedenke, dass es eben auch ganz, ganz andere Zusammensetzungen gibt.
Jo.
Ja.
Ja, genau. Genau. Jo, und dann würde ich sagen, jetzt wo wir das verstanden haben, hey, da gibt's Sachen, die wir kritisieren können, und nichtsdestotrotz wird bestimmt bei vielen, wenn man sich, so ging es mir zumindest, wenn man sich damit beschäftigt und sich dieses Bild von der Katze, die eher so vermeidend ist, oder vom Welpen, der eher so ängstlich ist, oder auch von dem sicheren Verbindungstyp, wenn man sich das so vor Augen ruft, das macht ja schon was mit einem, ne? Und man merkt ja, okay, das hat eine Wucht. Und die Theorie von Bowlby, das ist Bindung, so, dass Bindung so zentral für den Menschen ist wie Essen oder Sex, das ist einfach nach wie vor etwas, was die Psychologie verändert hat und was super wichtig und was super groß ist. Und da kann man und sollte man dran kritisieren und weiterentwickeln. Aber wir haben jetzt diese Idee, es gibt verschiedene Bindungstypen und es gibt verschiedene Weisen, wie wir mit Bindung umgehen, so würde ich es fast lieber formulieren. Und ich finde, wir müssen jetzt Richtung Finale uns fragen, wie gehen wir damit um?
Aber wir halten nochmal fest, und das fand ich auch jetzt ganz gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Also Bindung ist nicht nice to have, sondern need to have, oder?
Ja.
Und das müssen wir verstehen, weil wir im Moment von allen Seiten um die Ohren gehauen kriegen, es geht eigentlich um dich. Und wenn jemand neben dir herlaufen will, so als Accessoire, dann ist das ganz nett, aber du brauchst es nicht. Das stimmt einfach nicht.
Genau. Ja, total. Und das ist schön, dass du es nochmal unterstreichst, weil dann würde ich auch sagen, das verstanden wird ja nochmal wichtiger, dass ich mich frage, wie lebe ich Bindung aus? Was bin ich für ein Beziehungsmensch? Ja. Ne? Und so individuell das ist, finde ich, können wir schön die drei Typen, die wir eben besprochen haben, jetzt mal nehmen, um da durchzugehen.
Ja.
Der allererste und für mich sehr wichtige Punkt ist, Vorsicht mit so Labels, die du dir gibst. Ne? Das schöne Wort selbsterfüllende Prophezeiung kann dann kommen. Und ich habe auch Bekannte in meinem Umfeld, da würdest du jetzt von außen, hätte ich jetzt sofort gesagt, wenn ich mir so die Beschreibung von eben anhöre, yo, das ist eine Cat, der ist total vermeidend, ne? Der ist, lässt sich nicht ein, der hält alle auf Abstand. Aber Vorsicht, das ist meine von außen gegebene Beobachtung, wer weiß, wie es wirklich in dem aussieht. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Könnte es vielleicht sein, dass wenn ich so eine Hypothese im Kopf habe und dem dann so begegne, dass er die bestätigt, nur weil ich diese Hypothese habe. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir vorsichtig sind, bevor wir uns jetzt einen Sticker oder anderen auf die Stirn kleben und sagen, jo, ich bin der sichere Typ und du bist der ängstliche und Schatz, damit bist du das Problem.
Genau, und dass man letztendlich alles daran festmacht, dass man sagt, ich bin nun mal so eine Katze und mal bin ich da und mal nicht, aber das ist meine Freiheit.
Ja. Ich würde zum nächsten Punkt gehen wollen, wo wir am Anfang gestartet sind. Und da finde ich, gibt es jetzt einen schönen Kreis, der sich schließt. Ja. Wir hatten den Amy Levine, den Forscher aus den USA, der dieses tolle Buch geschrieben hat zur Bindungstheorie und mit dem ich eben sprechen durfte, schon vor einiger Zeit, aber der mir erzählt hat, statt dieser Co-Abhängigkeit und statt das so als etwas Negatives zu sehen, lasst uns die Abhängigkeit mal als Co-Regulation begreifen. Und wir hören mal rein, was er dazu sagt.
Okay.
What is your role in your relationship? Your main role, that's your job description, is to help regulate the other person's emotions and affect. That's what we do. We're social species. And if we do it well, it's remarkable. We all had that experience. Something bad happens to us and we call someone, and we talk to someone, and that within minutes, they can calm us down. There's no Xanax or Klonopin or any medication that can do the job as well as a secure social interaction.
So, oder? Ja. Also die Idee ist, dass du sagst, wir sind eine Bindungsspezies. Er unterstreicht das nochmal. Ja. Wir haben, wenn es jetzt bei uns schlecht läuft oder wenn wir vor einer Schwierigkeit stehen, doch alle schon die Erfahrung gemacht, du rufst eine andere Person an. Und die kann dich runterbringen, besser als irgendwelche Psychopharmaka.
Das ist der Punkt, wo man jetzt direkt lachen musste, ne? Dass er sagt, der ist nur Xanax. Also das ist kein Beruhigungsmedikament, was dich so runterbringen kann, ja.
Und warum ist das jetzt für die Beziehung wichtig? Ja, das sagt er auch, weil er meint, der Hauptjob, die Main Job Description in unserer Beziehung ist, dass wir der anderen Person helfen, ihre Gefühle zu regulieren.
Ja.
Und da muss ich stocken, weil ich finde, das geht mir ein Stück zu weit. Aber so grundsätzlich zu sagen, hey, ich bin hier mit meinen Emotionen und mit meinen emotionalen Bedürfnissen und da ist ein anderer Mensch, mit dem ich eine Bindung eingegangen habe, weil das uns Menschen so wichtig ist und weil mir das so helfen kann. Und der oder die hilft mir und ich ihr umgekehrt auch, unsere Gefühle gegenseitig zu regulieren. Ja. Mir geht's schlecht, nimm mich in den Arm. Ey, mir geht's total gut, teil deine Freude mit mir. Das ist Menschsein im Kern. Und das ist für mich auch das unglaublich Tolle an einer Liebesbeziehung.
Ja, und das findet ja auf dem Kleinen statt. Gutes Beispiel gestern. Meine Freundin hatte Stress in ihrem Job
und war quasi auf 180. Wir gehen spazieren, so Arm in Arm. Und sie redet die ganze Zeit darüber. Und als wir wieder zu Hause waren, nach anderthalb Stunden, ging es ihr wieder gut. Und das, ja, und genauso ist es ja gemeint.
Ja.
Ja, das ist ja quasi dieses Handhalten in einer Gefahrensituation.
Ja, stimmt, schön. Da passt auch das, was wir eben ganz am Anfang bei dem sicheren Bindungstypen gesagt haben. Der hat ein entspanntes Gefahren, also eine entspannte Alarmanlage in seinem Kopf. Ne? Ja. Der ist nicht so auf Gefahr gepolt. Andere sind das aber vielleicht mehr. Und der Levin sagt, unser Bindungssystem, das ist im Prinzip wie eine Alarmanlage. Ja, und je nach Beziehungstyp ist das jetzt mehr oder weniger sensitiv. Und indem ich mich mit darum kümmere, dass diese Alarmanlage bei meinem Partner entspannt bleiben kann.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Desto mehr komme ich dem, was ich in der Beziehung geben kann, nach.
Toll.
Okay, jetzt haben wir das Problem. Ja, wir gehen jetzt nicht auf die einzelnen Punkte ein, haben aber eben auch schon gesagt, ey, Moment mal, 50% sind so in diesem sicheren Beziehungstyp. Wenn jetzt zwei sichere Beziehungstypen zusammen sind, ja, da haken dran, ne? Ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Was machen wir aber, wenn da plötzlich ein Ängstlicher auf einen Vermeidenden trifft?
Ja, das ist ja dann der GAU. Aber auch, also, auch der Sichere auf den Ängstlichen.
Ja, da gucken wir uns, das gucken wir uns gleich nochmal an. Aber erstmal, was ist jetzt, wenn wir wirklich, du hast es GAU genannt, der Levin sagt, wenn du ängstlich bist, dann solltest du eben möglichst keinen daten, der vermeidend ist. Ich tue mich da immer schwer, weil ich habe oft das Gefühl, ich sehe auch Beziehungen, da hast du echt erstmal gedacht, das ist zum Scheitern verurteilt und die sind beide so unterschiedlich oder die haben genau dieses Problem, das nennt er dann Anxious Avoidant Trap, die ängstlich vermeidende Falle, ne, wo man in dieser Konstellation reinrutscht, aber die kriegen es trotzdem irgendwann hin und der Mensch ist eben so formbar und so veränderbar und da will ich uns allen immer wieder Hoffnung geben. Gut, nichtsdestotrotz, wir können uns vorstellen, das ist schwierig.
Ja.
Du als ängstlicher Typ willst jetzt die Nähe, willst Intimität, die vermeidende Person sagt, oh nee, lieber Distanz, ne, komm mir emotional oder physisch bloß nicht zu nahe. Du bist total sensibel für irgendwelche Zeichen von Zurückweisung und dann springt dein Alarmsystem an. Die vermeidende Person sendet vielleicht so gemischte Signale und es ist unsicher, ne? Ist das jetzt Zurückweisung oder will der wirklich nur mit seinen Kumpels da zwei Wochen Urlaub alleine mal machen, um mal rauszukommen? Du findest es total schwierig, dem anderen zu sagen, was du brauchst und was dich umtreibt. Und der andere ist auch schlechter drin, das zu verstehen und geht da gar nicht drauf ein und hat das Gefühl, das ist doch eh dein Bier, was ist ja nicht meine Verantwortung, wie du dich fühlst. So, ne? So, und da kann man sich schon vorstellen, da ist viel potenzieller Sand im Getriebe.
Ja.
Ja, und ich, sobald ich jetzt quasi in diesem Teufelskreis drin bin, in dieser Falle drin bin, haben wir ja im Prinzip das Problem, dass die eine Person immer mehr Nähe sucht.
Ja.
Und desto mehr weicht die andere Person, die sagt, hier kommt aber keiner nahe, zurück und umgekehrt. Und das ist dann eben die Falle, die Levin beschreibt. Und ich finde, das hast du ja eben so schön gesagt, nicht jeder von uns ist ja jetzt einfach so da vielleicht auch festgelegt. Wenn ich jetzt über mich nachdenke, ich würde auch sagen, ich bin der sichere Beziehungstyp. Keine Ahnung, ich kenne diese genannten Probleme vom unsicheren und vom ängstlichen Beziehungstyp nur in Teilen. Aber das ist eben genau der Punkt. Ich kenne das in Teilen.
Ja, das wollte ich jetzt sagen. Keiner ist einer dieser Typen zu 100%. Und auch du wirst Tage haben, wo du dich vielleicht mal als Katze fühlst. Oder eben auch als Welpe.
Genau, und das eben auf dem Radar zu haben, ich bin jetzt vielleicht heute eher so im Katzenmodus oder das kann ja auch mal eine gewisse Zeit lang sein.
Ja.
Und der andere ist vielleicht grundsätzlich auch relativ sicher, aber ich habe schon mal beobachtet, der hat aber auch so ein bisschen diesen Welpentyp, zumindest schlägt das manchmal durch.
Ach, schöne.
Dann habe ich doch vielleicht einen schönen Hebel zu sagen, ey, wenn ich jetzt gerade eher so, ich brauche wieder mal die Katzenklappe offen und will vielleicht zwei Wochen mit den Jungs nach Mallorca einfach mal einen drauf machen, dann sollte ich vielleicht meinem Partner sagen, ey, aber mach dir da keine Sorgen, ich werde keinen anderen Typen knutschen, weil, ne, ich habe gerade einfach nur Bock, einfach mal wieder rauszukommen und was anderes zu erleben und das hat jetzt nichts mit dir zu tun. Also, dass ich den anderen, der vielleicht ängstlich ist, ein bisschen absichere. Verstehst du, was ich meine?
Ja, was nicht
Obwohl wir vielleicht sagen, wir sind beide in einer sicheren Beziehung, dass ich merke, ey, jetzt, ich bin gerade im Katzenmodus, der andere ist im Welpenmodus und dann hole ich den nochmal ab.
Ja.
So, das fände ich einfach einen schönen Gedanken, den man hieraus ableiten kann.
Ja, das ist gut. Da können auch viele was mit anfangen. Ich spüre förmlich, wie alle Hörer in jetzt so ein bisschen zustimmend nicken. Vielleicht auch zögerlich, aber zumindest nachdenklich.
Genau. Wir könnten uns jetzt zig Konstellationen noch vorstellen. Ja, was ist mit zweimal ängstlich, zweimal vermeint? Ich finde aber, Atze, ich glaube, es wird in vielen Köpfen klicken. Sollen wir die Zusage geben, dass wir uns dem Thema nochmal irgendwann, dass wir da noch weiter drauf eingehen?
Man merkt ja an uns beiden schon, dass wir noch weitere Fragen haben und es kommen ja wahrscheinlich noch Aspekte dazu. Du wirst im Laufe deiner Arbeit sicher noch was sammeln. Wir sollten dieses Thema dieses Jahr auch nochmal wieder aufgreifen, ja.
Wir bleiben also wissensdurstig und gehen nicht überfüllt gedanklich ins Bett nachher, wenn wir das hier angehört haben, hoffentlich trotzdem noch zwei, drei Kleinigkeiten zum Schluss.
Ja.
Einmal, das finde ich sehr, sehr schön, was der Levin noch sagt, ist, arbeite mit diesem Gefahrensystem. Also egal, welche Beziehungstypen da zusammenkommen, wir müssen das Überwachungssystem ruhig halten. Und zwar nicht pauschal. Natürlich ist das gut, wenn das zwischendurch mal warnt, aber es sollte nicht in so einem dauerangespannten Modus sein. Wir hören mal rein, was er dazu sagt.
You bring the couple in and you explain to them about the biology and about how it's a safety mechanism and how for the avoidant person, if you learn to give them little bits, little things ahead of time, then they're not going to get activated. And they're not going to engage in protest behavior. And in fact, they're not going to think much about you throughout the day. And they're going to leave you be. And that's what you want. So we, as a couple, we talk about what the other person needs to calibrate his or her system. And what we really come up with a plan. And we find solutions because it's really a very, very ancient system. And it doesn't require a lot.
Was er hier sagt, ist ja, dass wir, also wenn jetzt jemand da reinkommt, im Prinzip, wie ich das gerade eben mit dem Mallorca-Beispiel hatte, und dass jemand besonders ängstlich oder vermeidend, hey, dann, wir reden darüber, die andere Person hat andere Bedürfnisse und was kannst du tun, um dieses Gefahrensystem in dem Kopf der anderen Person ein Stück weit zu beruhigen?
Und er sagt und das finde ich halt so toll, dass er sagt, es braucht gar nicht so viel.
Genau, es braucht gar nicht so viel. Es können zum Teil absolute Kleinigkeiten sein. Hey, dir ist total wichtig, dass du mir in Abständen mal eine WhatsApp schreibe, wenn ich im Urlaub mit den Jungs bin. Ja, mache ich das.
Ja.
Mache ich das. Auch wenn ich mir vielleicht denke, ich bräuchte das jetzt nicht oder es nervt mich, aber ich weiß, der anderen Person ist das wichtig. Ja. Und wenn ich in deren Kopf dann dieses Alarmsystem ein bisschen runterbringe, das ist doch was Gutes.
Ja, Kleinigkeiten. Wir beide sind ja viel unterwegs. Dann reicht's ja. Vielleicht abends auch mal kurz anzurufen und zu sagen,
ich schlaf poste, gut. Ich poste einfach alles auf Instagram. guck dir mein Instagram an.
Trink ein kleines Hirsch, ja.
Letzter Tipp von Armin Levin, den ich mitgenommen habe, den ich sehr, sehr, sehr schön fand, lässt sich im Prinzip in einem Satz zusammenfassen. Mhm. Wir hören ihn noch ein letztes Mal.
And one of the things that I always invite people to do, and I actually do it myself, whenever I get very upset, I always think about what would a secure person do? What would be the secure reaction here? And I think that's such a helpful question before you're going to storm out, before you're going to slam the door, before you're going to say something mean to someone, before you're going to ignore someone, right? What would a secure person do?
Was würde eine sichere Person tun? Was würde eine Person mit einem sicheren Bindungsstil, eine sichere Bindungstyp, was würde der machen?
Ja.
Und Atze, ich kann dir sagen, ich habe das so oft mittlerweile schon, dass ich das Leuten teile und sage, wir alle kennen wen.
Ja.
Jeder Zweite ist so.
Ja, ja.
Und du spürst das doch auch und kannst dir doch von den Leuten was abgucken. Und dann fragst du dich, bevor die Tür zuknallst oder rausrennst oder ausrastest und die andere Person vielleicht irgendwie beleidigt sogar, was würde jetzt ein sicherer Bindungstyp hier machen? Ja. Das ist etwas, was ich aus diesem Gespräch mit dem Forscher nie vergessen werde.
Tja. Ach, ich nehme heute so viel mit. Das ist allein zu wissen, dass es diese unterschiedlichen Typen gibt und sich selber zu hinterfragen, das ist doch eine tolle Konklusion, oder?
Ja, ich hatte auch das Gefühl, das Thema ist, es macht was mit einem.
Ja.
Es macht, ich finde eben auch, weil der Bowlby da drin vorkommt, weil dieses Humanistische drin vorkommt, weil wir wirklich über den Kern des Menschseins lernen, was kulturunabhängig ist, was universell ist, nämlich der Mensch braucht Bindung. Das passt auch irgendwie in diese wahnsinnige Zeit.
Oh Mann, und heute Abend wird man uns fragen nach unserer Beziehung. Im Kölner Treff.
Meinst du? Bist du vorbereitet?
Ich warte auf nur auf diese Frage
von Bettina Böttinger.
Was fühlen Sie?
Ich hattest du auch ein Vorgespräch?
Ja, ich hatte auch ein Vorgespräch, obwohl ich schon oft da war, aber konnte meine Redakteurin nochmal erstaunen.
Okay.
Ja.
Ja. Dann verrat mir noch nicht
nein,
zu viel.
Nein,
ich
muss ja Spannung
da
bleiben.
Ehrlich mit dir talken.
Richtig.
Dann freue ich mich, dass wir uns heute Abend sehen.
Ja.
Ich freue mich, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Wir dürfen euch alle da draußen einmal ermuntern, wenn ihr diesen Podcast hier noch nicht abonniert haben solltet. Man denkt jetzt vielleicht auch, warum soll ich da in der App auf Abo klicken? Ja, ihr gebt uns ein Zeichen, dass das, was wir machen, bei euch ankommt, dass euch das was gibt. Und ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, zumindest für mich gesprochen. Du, Atze, kannst ja selber was dazu sagen. Aber für mich ist das ein totaler Antrieb, neben den vielen Nachrichten, die ihr uns schickt, über Mail oder über Instagram, echt ein Punkt, wo ich so denke, boah, deswegen mache ich das. Oder deswegen mache ich das auch. Ja, weil du wirklich das bei Leuten bewegen kannst. Und
das ist immer mein Grundgefühl dazu, dass ich immer denke, oh Gott, wie groß ist die Gemeinde? Und das zeigt ja auch, dass ihr eben Interesse habt, auch in der Breite. Ja.
Und das haben wir letztens schon, wir haben noch Schulden bei euch, weil wir haben irgendwann mal angekündigt, wenn man diesen Podcast abonniert, wird man ja auch als erstes informiert über neue Folgen. Also man hat direkt was davon. Und es wird demnächst eine Sonderfolge geben. Die haben wir schon vor einiger Zeit versprochen gehabt, aber wir werden dieses Versprechen natürlich auch noch einlösen, denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben bei uns und es lohnt sich also doppelt. Wir würden uns freuen und sagen ansonsten tschüss, oder hast du noch was, Atze?
Nein, ich muss meinen Zug nach Köln kriegen. Bleibt uns gewogen und wie gesagt, abonniert uns. Und wir umarmen euch zumindest mental alle.
Alle Katzen, alle Welpen und alle Sicheren da draußen. Wir hören uns wieder.
Bis nachher.
Tschüss, ciao. Atze.
Tschüss.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.